Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Matinee hier in dem Café Alte Backstube und begrüße natürlich besonders herzlich Dr. Wolfgang Storz, der zum zweiten Mal in der Matinee da ist. Wir hatten ihn vor einigen Jahren damals in der Matinee im Dachcafé zu Gast zu dem Thema, was heute eigentlich mit dem Journalismus geschieht, also wie die Journalistenausbildung heute aussieht und wie man überhaupt unter der Peitsche der Ökonomie und des Gewinnmachens eine eigentlich Verschlechterung des Journalismus. Und heute geht es ja um ein ganz besonderes Blatt, um die größte Zeitung Europas, um eine Zeitung, die im Guinness-Buch der Weltrekorde eingetragen ist seit gestern, weil es die allergrößte Auflage aller Zeiten hatte, das gestrige Plättchen Freibier für alle oder Freibier für alle. Leider haben sich nur 0,6% der Bundesdeutschen geweigert, das zu empfangen. Das hat dem Springer Verlag ein paar Kosten gemacht, aber Peanuts für die natürlich. Ja, ich begrüße natürlich auch ganz besonders unsere Moderatorin Ulrike Roller. Am Mittwoch hat sie eine Veranstaltung mit Günter Wallraff moderiert im Jüdischen Museum zu der Ausstellung dort über Springer. Und da hat Günter Wallraff etwas gesagt, was ich ganz interessant fand und was vielleicht auch Gegenstand der Diskussion ist. Er hat gesagt, im Vergleich zu früher sei Bild heute nicht mehr Heroin, sondern eher Methadon. Es sei also auch so, dass Bild heute eigentlich nur noch hetzen würde gegen Griechen, also gegen Ausländer, die draußen sind und nicht mehr gegen Minderheitsgruppen im Inneren. Das müssten wir heute Morgen mal klären und das können wir ja auch, denn Wolfgang Storz hat zusammen mit Hans-Jürgen Alt zwei Studien herausgegeben, einmal genau zu dem Thema, wie Bild eigentlich über die Euro-Krise und die Griechenland-Krise berichtet. Und dann der Fall Wulff. Beide Broschüren, die in der Otto-Brenner-Stiftung erschienen sind, dazu sind hier vorne auch noch vorhanden und können von Ihnen gerne kostenfrei mitgenommen werden.
Und also, Sie sind gut leserlich.
Bitte?
Und Sie sind wirklich gut leserlich.
Sie sind sehr, sehr gut gemacht. Man weiß dann wirklich, wie Bild funktioniert, wenn man das gelesen hat. Also, ich wünsche uns allen eine sehr schöne Diskussion und gebe Ihnen das Wort.
Ja.
Aufzeichnen.
Naja, wir sollen sagen, dass wir aufzeichnen. Wofür benutzen Sie dann die Aufzeichnung hinterher?
Wird ins Internet gestellt.
Ah. Wer nicht aufgezeichnet werden will, der muss.
Genau. Ja. Überlegen Sie anschließend genau, was Sie sagen.
Sie müssen ja keine Namen dazu sagen, wenn Sie sich melden.
Schere im Kopf.
Also Herr Storz war lange Jahre Chefredakteur bei der Frankfurter Rundschau, ist heute Lehrbeauftragter an der Kasseler Uni und Medien- und Kommunikationsberater. Und als solcher hat er natürlich diese Studien erstellt für die Otto-Brenner-Stiftung. Herr Storz, an solchen Studien arbeitet man ja relativ lange. Hat Ihnen das denn Spaß gemacht, über Bild so zu arbeiten und Bild so zu analysieren?
Also ich sage vielleicht was zum Motiv und das ist eine Antwort, also Spaß ist übertrieben.
Ja, habe ich mir gedacht, es war, kann ich keinen Spaß machen.
Aber es war immer interessant. Aha. Und wir sind auch in beiden Fällen zu Ergebnissen gekommen, die wir so nicht erwartet haben. Weil viele Leute manchmal an die Studien herantreten und sagen, ja, wieso haben Sie das untersucht? Das weiß man ja schon alles und ist schon seit 20 und 30 Jahren bekannt. Wir hatten dann, also unsere eigenen Ergebnisse sahen nicht den Eindruck, dass es alles schon bekannt ist. Noch eine zweite Anmerkung zu dem Interesse, also wie gesagt deutlich unterhalb des Spaßes, aber deutlich überhalb der Pflicht. Wir hatten ja, das wurde in der Begrüßung, die sehr freundlich war, ja gesagt, wir hatten auch eine Studie gemacht über die Finanzmarktberichterstattung des Wirtschaftsjournalismus. Und als die rauskam, hat Bild, das war Anfang 2010, hat Bild gerade eine sehr intensive Berichterstattung über die Griechenland- und Euro-Krise gemacht. Und da hat eben die Stiftung gesagt, ihr habt ja jetzt bei der Finanzmarktstudie Qualitätsmedien untersucht, also Süddeutsche, FAZ, Handelsblatt etc., guckt euch doch mal so ein Boulevardblatt an, wie gehen denn die mit dem Thema um? Also das war das Grundmotiv, wie geht so eine ganz andere Art, gilt ja als Journalismus in Deutschland, wie so eine ganz andere Art von Journalismus mit diesem Thema umgeht.
Ja, Stichwort Bild gilt als Journalismus. Immerhin hat ja auch Bild für seine Berichterstattung den Henry-Nannen-Preis und den Quandt-Preis erhalten. Gleich könnten Sie auch nochmal erzählen, wer da in der Jury sitzt und wer verantwortlich ist für diese Preisvergabe. Aber das heißt doch, es wird mittlerweile als journalistisches Blatt anerkannt.
Also ich würde bei Ihrer Frage nur das Wort mittlerweile streichen, weil es war ja schon immer so, dass Bild galt als Boulevardjournalismus und das ist einfach ein Teil, eine Untergattung oder eine Sparte des Journalismus. Und die Kritiker von Bild hatten ja immer, also der Streit über Bild war ja immer nur längs der Bandbreite, ich sage jetzt nur, ist es jetzt guter, mittlerer, schlechter oder böser Journalismus? Und die Kritiker von Bild, also auch Günter Wallraff als Beispiel, kamen immer zu der Analyse, das ist schlechter Journalismus. Und dann kamen die Kritiker immer zu diesem absolut depressiven Ergebnis, dass ausgerechnet der schlechteste Journalismus die höchste Auflage hat. Und der gute Journalismus hat viel geringere. Ich nenne Ihnen einfach mal Zahlen von heute, dieses FAZ hat 360.000 verkaufte Auflage, die Süddeutsche hat vielleicht 430.000 verkaufte Auflage, die Welt hat vielleicht 200.000 Auflage, unsere geliebte Frankfurter Rundschau hat alles zusammengezählt, noch etwa 85.000 hat verkaufte Auflage an Abonnement und an Kiosk. So. Und Bild hat immerhin noch 2,7 Millionen verkaufte Auflage. Das heißt, es gehen jeden Tag 2,7 oder vielleicht sind es auch nur 2 Millionen, weil der eine kauft 10 Exemplare, aber es gehen im Prinzip 2,7 Millionen Menschen an einen Kiosk, legen 60 oder 70 Cent hin, um dieses Blatt zu kaufen. Davon können natürlich Süddeutsche, FAZ, FR und alle anderen nur träumen. Das halte ich jetzt erstmal für einen Kritiker, für eine absolut depressive Angelegenheit, wo man eigentlich sich anschließend nur in medizinische Behandlung begeben kann über die Schlechtigkeit dieser Welt. Wir sind deshalb an diese Untersuchung so herangegangen, dass wir erstmal gesagt haben, also klar, da wird was gedruckt, das wird täglich verbreitet und wir haben methodisch den Schritt gemacht, dass wir gesagt haben, wir setzen gar nicht voraus, dass es Journalismus ist, sondern es ist einfach eine werktägliche Veröffentlichung, die gemacht wird. Es ist ein Massenmedium. Ja. Aber was es für ein Medium ist, das haben wir eben bewusst offen gelassen. Und der Befund, um es in Kürze zu sagen, und damit Sie eben auch wissen, was die Grundlage ist, weil die spannende Frage ist ja dann wieder, sind unsere Untersuchungen Einzelfälle oder kann man sagen, ist repräsentativ? Wir haben untersucht das erste Halbjahr 2010, die Griechenland- und Euro-Berichterstattung. Das war, um in absoluten Zahlen zu nennen, da haben wir so etwa 150, 160 Texte untersucht. Das heißt, in diesem halben Jahr, Bild ist ja nicht unbedingt richtig dick und hat viele Seiten, haben die sich sehr intensiv um dieses Thema gekümmert. Das war auch oft Thema auf der Titelseite. Und unser Befund war eigentlich, dass journalistische Kriterien so gut wie nicht eingehalten worden sind. Das heißt, sie haben keine Informationen gefunden in diesen Texten. Also wenn ich mich ausschließlich auf diese 150 oder 60 Texte verlassen hätte, wüsste ich weder, wie viel Einwohner Griechenland hat, wüsste ich weder, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Bild hat ja damals oft von Luxusrenten gesprochen. Gab es keine Informationen über die soziale und Wirtschaftsstruktur, so, also journalistische Arbeit fehlte. Und dann ist die Frage, was haben Sie anstattdessen gemacht? Es gab Botschaften, Es gab die ständige Wiederholung von Botschaften. Also eine Botschaft war, die wurde dann zusammengefasst in dem Begriff die Pleite Griechen. Also Griechen sind faul, sie haben betrogen. Es wird ja auch dann immer sozusagen von den Griechen gesprochen oder das griechische Volk. Also es wird nicht differenziert. Diese Botschaften wurden ständig wiederholt. Und dann hat Bild zum Beispiel so Dinge gemacht, die wir nennen Event-Marketing. Das heißt also, Bild hat nicht berichtet, sondern die haben zum Beispiel Folgendes gemacht. Ein Reporter von Bild ist in der Mitte von Athen, hat sich hingestellt und hat die Drachmen verteilt, also die alte Währung. Und hat dann eine Umfrage gemacht unter den Leuten, wollen sie die Drachme wiederhaben und aus dem Euro raussteigen. Das heißt, Sie erinnern sich vielleicht noch an eine zweite Aktion, da hat Bild die Aktion aufgerufen, verkauft doch eure Inseln. Das hat Bild richtig durchgespielt, indem sie dann ein Büro gefunden haben in Hamburg. Das hat sich darauf spezialisiert, also Inseln zu verkaufen. Da haben die dann die Preise eingeholt, was würde man für die einzelnen Inseln bekommen. Das heißt, Bild hat selbst
aktiv
Ereignisse geschaffen und dann über diese Ereignisse berichtet. Ich könnte noch viele Beispiele nennen, ich lasse es bei dem. Das heißt, Bild hat eigentlich etwas gemacht, dass es keine journalistischen Instrumente eingesetzt hat, aber Instrumente der Werbung, der Öffentlichkeitsarbeit, des Event-Marketings und hat das Ganze zusammengegossen, auch in dem Sinne, dass einzelne Botschaften ständig wiederholt worden sind. Das ist klassisch der Aufbau einer Kampagne, was gewöhnlich politische Parteien machen oder was Unternehmen machen, wenn sie ein neues Produkt auf den Markt einführen, hat also nichts sozusagen mit Journalismus zu tun, sondern ist Kampagne.
Und ist Bild.
Und zumindest was dieses Thema anbetrifft, man kann es auch rekonstruieren anhand des Beispiels Wolf,
das machen wir nachher.
Kann man wirklich sagen, Bild hat in diesen beiden Fällen eindeutig zwar mit Instrumenten der Kommunikation gearbeitet, aber mit welchen aus dem Bereich der Werbung und des Marketings.
Erzählen Sie doch mal, was nach Ihrer Meinung denn der Anlass für die Bild-Zeitung war, so intensiv auf Griechenland einzudreschen und auf dieses Thema einzusteigen.
Das ist natürlich eine gute Frage, weil das hätten wir gerne Herrn Diekmann gefragt für die Untersuchung. Also das will ich auch hinzusagen. Wir hatten mehrere Anfragen an den Springer-Konzern, an die Bildredaktion und es wurde sozusagen alles abschlägig beschieden. Also nicht nur ein Gespräch mit Mitarbeitern von Diekmann, sondern wir haben dann auch eine Liste von Fragen eingereicht. Das wurde auch nicht beantwortet. Ich denke, man muss davon ausgehen, dass Bild sozusagen mit einer gewissen Systematik eine Politik der Auf- und Abwertung betreibt. Mit Menschen, mit Volksgruppen, Menschen, genau. Mit Minderheiten, nie mit Mehrheiten. Das ist der erste Mechanismus. Der zweite ist, das Motiv vom Bild ist ja, Aufmerksamkeit zu erzielen, um eine möglichst hohe Auflage jeden Tag hinzubekommen. Und um dieses zu erreichen, schürft Bild ständig, jetzt sage ich mal, in dem Volksmentalitätskasten, wo gibt es Stereotype, wo kann man Feindbilder aufbauen, wo kann man eine Schwarz-Weiß-Argumentation aufbauen. Also die suchen nach Mentalitäten, nach Vorurteilen etc., die sie aufgreifen und radikalisieren können. Und ich denke, Sie haben einfach bei dieser Sache mit Griechenland Euro eine Möglichkeit gesehen, alte Stereotype, die Deutschen sind immer der Zahlmeister, die Deutschen sind fleißig und arbeiten und anschließend kommen die faulen Südländer, die gerne weniger arbeiten, aber länger Urlaub machen und dann sollen wir ihnen wieder helfen. Also das sind diese Stereotypen, die ganze Zeit hervorgeholt. Sie müssen sich das vorstellen, das steckt ja bei jedem von uns, auch bei mir im Hinterkopf, aber Bild holt diese Stereotypen nach vorne und radikalisiert sie
in eine bestimmte Richtung.
In eine bestimmte Richtung. Klar, der Deutsche fleißige Steuerzahler und die Griechen wollen ihn an Geldbeutel. Und das verhindern wir und deshalb agieren wir notfalls auch gegen die Bundesregierung, gegen Merkel, das sind die Parteien relativ egal, und versuchen das im Interesse des deutschen Steuerzahlers zu verhindern. Und ich vielleicht den Satz noch mit der langen Antwort, ich bitte um Entschuldigung, ich bin aber sicher, dass dahinter keine politische Mission steckt. Das heißt, wenn Bild, die täglich ihre Auflage messen, feststellen würde, dass sie mit diesen Themen Auflagenverluste haben, dann würde die so eine Kampagne von heute auf morgen wie eine heiße Kartoffel fallen lassen und würden was anderes ausprobieren. Das heißt, es ist auch ein Verfahren von Try and Error. Es geht denen nicht um den Euro und die Griechenland-Krise, sondern es geht denen um den Punkt, Akzente zu setzen. Und das wird alles gemessen anhand der Auflage, das ist die entscheidende Größe.
Was anderes ausprobieren, gehen wir gleich drauf ein. In der Zeitung, die gestern verteilt wurde, ich habe sie mir auch verteilen lassen, es sind zwei Seiten Schröder. Und Schröder sagt in diesem Interview, Bild macht nicht Stimmung, sondern Bild setzt sich auf Stimmung, also nimmt Stimmungen auf, so etwa ist die Formulierung. Habe ich darüber nachgedacht, über diesen Satz. Ich würde ihn zwar unterstreichen, ich wollte ihn aber von Ihnen auch nochmal analysiert haben. Stimmt das? Macht Bild keine Stimmung, sondern setzt sich nur auf Stimmung drauf? Schwierig, ne?
Nein, aber ich glaube, die Antwort ist an einer Stelle falsch, weil sie die Arbeit von Bild unterschätzt. Mhm. Die Stimmung ist ja nicht aktiv da. Mhm. Sie ist, also es kann ja sein, also ich denke eher, es sind diese Vorurteile, die sozusagen tief drin sitzen,
die raus.
Aber Bild ist der Akteur, der sie aufgreift, und der sie radikalisiert, der ihr eine Sprache gibt, also das wäre in dem Fall eben, verkauft doch eure Inseln, das ist irgendwie eingängig, der eine sagt, ach, ist das ein toller Gag, der andere sagt, richtig, die sollen das endlich mal verkaufen, anstelle unser Geld zu haben. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Möglichkeiten, an solchen Sachen anzudocken. Ein anderer Punkt ist eben wirklich die Pleite Griechen, wo festgehalten wird, A, die können nichts und B, die sind dran schuld. Das ist ja eine eindeutige oder Schuldzuweisung. Und deshalb, glaube ich, ist die Äußerung von Schröder verharmlosend. Weil das würde ja unterstellen, dass die Stimmung schon da ist und die greifen es nur auf und alle anderen nicht. Sie schaffen sie. Also sie schaffen nichts Neues, weil diese Grundeinstellungen sind vorhanden. Aber ich denke, es ist nochmal ein Schritt, aus dem eine aktuelle, ja, bedeutende Stimmung zu machen. Und diesen Schritt macht Bild, weil sie möglichst viel Auflage haben wollen. Und das ist, war ja auch wie bei Sarrazin und anderen Fällen, ist es ja auch ein Punkt, wo die immer in die Lücke gehen, wo sie sagen, die ja auch real ist. Es gibt ja eine gewisse Lücke, oft belegt, Mehrheitsmeinung der Bevölkerung und politische Klasse driftet oft Einstellungen auseinander. Also die politische Klasse hat eher gesagt, das, was der zu Gutenberg gemacht hat, geht nicht. Die haben auch eher gesagt, das, was der Sarrazin schreibt, geht nicht. Und in die Lücke geht Bild rein und sagt, ich bin der Sprecher des deutschen Volkes. Und bei Sarrazin haben sie ja dann eine Headline gemacht irgendwann mal, das wird man doch wohl auch noch sagen dürfen.
Ja, ja.
So. Die gehen genau in diese Lücke rein und das muss man einfach sagen, machen sie inzwischen mit viel Erfahrung, mit viel Geschick.
Ich bin der Sprecher des deutschen Volkes oder die Stimme des deutschen Volkes. Würden Sie das unterstreichen, das Bild, das so als Anspruch an sich selbst hat?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, der sich übrigens, das weiß ich jetzt nicht, ob es hier drin ist, der sich vom Inhaltlichen bis ins Ökonomische, das wird einmal durchexerziert. Ich weiß nicht, ob Sie das festgestellt haben, es gibt ja zum Beispiel ein Volksfrühstück. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gegessen haben, das wird von Bild in Verbindung mit einem Unternehmen angeboten. Es gibt eine Volksmatratze, es gibt einen Volks-PC, es gibt eine Volksrente, es gibt eine Volksfarbe. Es gibt eine Volksbibel, es gibt eine Volksbibel, die auch dem Papst überreicht worden ist. Das heißt, es gibt eine, das können Sie auch anhand der Interviews mit Diekmann nachlesen, ganz bewusst eine Inszenierung, wir vertreten das deutsche Volk und es ist eine Werbelinie, wo die sehr viel Geld verdienen, dass sie Unternehmen anbieten, Produkte werden von dem Unternehmen zusammen mit Bild.de und Bild angeboten und dann wird für jedes Produkt wird sozusagen noch der Begriff vollgesetzt. Und solange, wenn Dieckmann diesen Anspruch öffentlich vorträgt, nicht alle in Gelächter ausbrechen, weil die sagen, was will denn diese Pappnase in einer Bevölkerung von 80 Millionen, das immer internationaler ist, was will der mit seinen kümmerlichen 2,7 Millionen verkauften Auflagen sich als Volksstimme ausspielen? Solange da keiner lacht, sondern alle sagen, oh, da müssen wir aufpassen, solange funktioniert das Geschäft vom Bild.
Ja, Bild tut ja so, als wenn es auch die Stimme des kleinen Mannes oder der kleinen Frau wäre. Und de facto ist es aber gar nicht die Stimme oder ist diese Zeitung nicht die Stimme des kleinen Mannes oder des normalen Menschen, sondern betreibt ja immer das Geschäft der Oberen.
Weiß ich, also ich kann mir schon vorstellen, dass sie eben auch gegen die Oberen vorgehen. Also das Bild von jetzt Wallraff mit dem Heroin und Methadon, das würde ich jetzt so nicht teilen, aber was man schon sagen kann, dass die natürlich notfalls die CDU-Bundeskanzlerin anschießen, genauso wie Herrn Gabriel, oder dass die auch mal ein einzelnes Unternehmen anschießen, das hätte es möglicherweise früher nicht gegeben. Im Prinzip des da haben wir keine Erkenntnisse, das haben wir nicht untersucht. Wir können eigentlich nur sagen, dass im Rahmen dieser Griechenland- und Euro-Berichterstattung, die wir untersucht haben, die deutschen Banken nie negativ aufgetaucht sind. Also das war schon mal interessant. Also die Deutsche Bank speziell wurde zweimal erwähnt, aber sehr neutral. Es gab zwar böse Banken, aber die waren interessanterweise alle in Spanien, Italien und Frankreich. Also Bild ist dann schon so schlau, dass sie solche Punkte aufgreifen, weil es war ja offenkundig, überall waren die Zeitungen und Medien voll und gab es politische Debatten. Also sind jetzt die Finanzmärkte daran schuld, dass diese schwierige Lage da ist, sind Banken daran schuld. Also die greifen das schon auf, aber das würde ihre These stützen, dass sie sich natürlich mit den Mächtigen nicht anlegen, bewusst. Es fiel sozusagen über die deutschen Banken, ob Commerzbank oder Deutsche Bank, also im Bild, in dieser ganzen Berichterstattung nicht ein böses Wort. Ja. Und der andere Punkt vielleicht am Rande, aber das werden Sie ja gelesen haben, es gab ja mal einen umstrittenen 60. Geburtstag bei Bundeskanzlerin Merkel, ausgerichtet zum 60. Geburtstag von Herrn Ackermann.
Ja, genau.
Und das war auch in dem Zusammenhang, als gerade sozusagen die damalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt kam unter die Räder wegen irgendeiner Dienstwagenaffäre. Und dann haben sozusagen Freunde von Frau Schmidt haben dann gesagt, jetzt machen wir doch mal auf dieses Geburtstagsfest aufmerksam. Darüber hat Bild übrigens am Anfang gar nicht berichtet, sondern es kam dann in anderen Medien. Und dann zog Bild ganz kleinlaut hinterher, also da wurde gar keine Kampagne draus gemacht aus dem 60. Geburtstag und man konnte dann bei Herrn Schirmacher in der FAZ lesen, warum sie keine Kampagne daraus gemacht hat. Weil in diesem kleinen Kreis von etwa 20 oder 25 Leuten war der Springer-Konzern gleich mit 3 Leuten vertreten. Nämlich mit Friede Springer, mit dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner und mit dem Chefredakteur und Herausgeber von Bild, Kai Diekmann. Also auch das deutet
ja, die Verzahnung
ein bisschen darauf hin, da pflegt man schon gute Kontakte und will es sich nicht verscherzen.
Ja. Jetzt haben Sie immer wieder Herrn Diekmann erwähnt. Wir wollen auch unbedingt noch, sehr spannend ist auch Ihre Wolf-Untersuchung. Ist denn der Diekmann die Bild-Zeitung? Ich meine, die Bild-Zeitung wird von Journalisten gemacht und sie sagen, wir bringen keine Infos, sondern jeden Tag wird die Stimmung gemessen und man schaut, wie man verkaufen kann. Machen die denn alle unisono das, was der Herr Diekmann da vorgibt, mit?
Also Sie müssen davon ausgehen, dass, also im Gegensatz zu anderen Blättern, wo man wirklich sagen kann, Frankfurt Rundschau oder FAZ, das ist völlig egal, Redaktion und einzelne Ressorts, also anhand, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die FAZ lesen, aber das gilt auch für andere Zeitungen, stellen Sie oft fest, dass zum Beispiel die Politik
andere Kommentierungen hat als Föhner.
Genau, ja. Als Föhner oder als Wirtschaft. Das heißt, es spricht alles für eine gewisse Autonomie, ja, zum Beispiel von einzelnen Ressorts. Dann gibt es oft Autorenjournalismus, es gibt abweichende Meinungen, weil dies ein Ziel ja auch des Journalismus ist. Er will zu einem Thema nach Möglichkeit in einer Zeitung unterschiedliche Perspektiven auch eröffnen, sodass das Publikum sich auch eine gewisse Auswahl hat. Und Sie müssen sich das geht übrigens gar nicht an, das ist gar kein böser Wille. Sie müssen sich vorstellen, dass jeden Tag läuft die Geschichte, die Arbeit von Bild auf eine Headline hinaus. Und die gibt es dann auf nächsten Seiten auch noch. Das heißt, wenn Sie so eine Zuspitzung machen, kampagnenförmig, muss auch die Redaktion, wo ich jetzt mal bezweifle, dass das im Wortsinne eine Redaktion ist, die arbeitet wie eine Redaktion, das muss so aufgebaut sein. Das heißt, es muss eine extrem starke Spitze geben, wo Sie davon ausgehen, Bild hat etwa 800 bis 850 bezahlte Redakteure, hat einige tausend freie Mitarbeiter und mobilisiert ja auch noch über Leser-Reporter ihre Leser, dass sie Geschichten einschicken, dass sie Fotos einschicken. Das heißt, die haben eine ungeheure Flut an Informationen, die jeden Tag zusammengetragen wird. Und aus der Flut werden 3, 4 Geschichten herausgesucht, die prägend sind. In so einer Redaktion oder in so einem Team können Sie nicht debattieren, sondern entscheiden 3, 4 Leute oben, was kommt auf diese Seite 1. Weil diese Seite 1, bei Ihnen ist wahrscheinlich niemand oder nur wenige, die Bild kaufen. Aber wenn Sie sich in der Stadt bewegen, kommen Sie um diese Schlagzeile nicht drum herum. Weil an jedem Kiosk ist diese Schlagzeile. Deshalb ist Bild auch noch nie tabloid, also so klein geworden wie die Frankfurt Rundschau vom Format, weil die leben von unter anderem von dieser Größe und Sie alle kriegen das mit. Das heißt, es ist absolut entscheidend auch, was da draufsteht, welches Thema es ist und wie es formuliert ist. Und das können wirklich nur wenige machen und deshalb hat der Chefredakteur, die Chefredaktion bei so einem Blatt, das extrem hierarchisch organisiert ist, tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle.
Also der Wallraff erzählt immer wieder oder schreibt auch immer wieder, in der Redaktion wird das Thema und die Überschrift festgelegt und wir als Reporter werden rausgeschickt und wehe, wenn was anderes rauskommt bei der Geschichte vor Ort als das, was man sich in den Köpfen der Redaktion ausgedacht hat. Würden Sie das auch so unterstreichen?
Also wir haben...
Also dass man nicht die Realität abbildet, sondern das, was man sich in der Redaktion ausgedacht hat, was die Realität sein soll.
Also wir haben für die erste Studie Griechenland und Euro auch Intensivinterviews gemacht mit ehemaligen Bildredakteuren, auch Leitenden und auch mit Pressesprechern, die Pressesprecher eben von Parteien oder auch Unternehmen erzählen davon. Ja, es ist gang und gäbe, die Bildreporter oder Redakteure oder Mitarbeiter rufen dann an, jetzt sag ich mal im Büro Schäuble oder schieß mich tot, könnte Herr Schäuble das ungefähr gesagt haben. Das heißt, es wird ein Thema festgelegt. Also ich war vor einigen Tagen in Stuttgart auf einer Veranstaltung und dann habe ich das auch erzählt, dass die eben sozusagen den Punkt umdrehen. Die legen, also es wird eine Geschichte konstruiert, es wird eine Botschaft konstruiert und dann, ich behaupte ja nicht, dass die nicht mit journalistischen Mitteln arbeiten, aber sie setzen sie eben ganz gezielt ein. Das heißt, sie schreiben nicht nur eine Botschaft rein, sondern sie brauchen Zitategeber. Und das heißt, die arbeiten anders. Also ein FR-Journalist, da sagt man einfach, wir möchten was machen zur Finanzmarktkrise. Und dann ruft er eben 5 Finanzmarktpolitiker an und sagt, wie schätzen Sie die Lage ein? Und dann macht er einen Text raus. Die machen es umgekehrt. Die sagen, was halten wir, machen wir das zum Thema. Und der zweite Punkt, wie drehen wir das hin? Und dann werden grobe Richtungen vorgegeben und dann werden Leute abtelefoniert und dann werden die genommen, die da reinkommen. Deshalb stellen Sie ja fest, dass in diesem Blatt, oder wir haben festgestellt, als wir Griechenland Euro, dass völlig unbedeutende Menschen relativ oft auftauchen. Das heißt also, die legen fest ein Zitat der deutsche Steuerzahler hat es nicht verdient, dass auch nur ein Euro Hilfe an die Griechen geht. Ich bin dafür, wir müssen darüber diskutieren, dass Griechenland aus dem Euro rausgeht. So, das wird mal festgelegt. Dann rufen Sie beim Schäuble an und der sagt, er hat nicht alle Tassen im Schrank. Dann rufen Sie einen, der ist nieder an, der lehnt auch ab. Also das spricht ja dann für die politische Elite in Deutschland. Und dann sind Sie meistens gelandet bei Herrn Schäffler. Ich weiß nicht, ob Sie Herrn Schäffler kennen, aber der ist FDP-Abgeordneter, hat nichts zu sagen, gilt aber in der Bild immer als Finanzexperte der FDP. Und der übernimmt dann dieses Zitat und kommt deshalb rein. Das heißt, und ich war da in Stuttgart und da habe ich das erzählt, da hat sich ein Abgeordneter, also ein Gemeinderatsmitglied zu Wort gemeldet, der im Bereich Kultur ist. Da hat er gesagt, das finde er interessant, weil ihm sei das schon zweimal passiert und er hätte gedacht, das sei eine Marotte der Mitarbeiterin von Bild. Also da hat die auch angerufen, da ging es um ein Kulturzentrum und da hat die wohl gesagt, eben genau in dem Stil, sagen Sie mal, so und so und so, also ist es so ungefähr Ihre Meinung? Und dann hat er gesagt, ja, so nicht und so. Also es ergab sich ein Gespräch und das sei ihm nochmal passiert. Das bedeutet, Bild ist ja ein nationales Produkt, ist das, aber das darf man nicht unterschätzen, was regional die Wirkung anbetrifft. Etwa 30 Regionalzeitungen, also sozusagen in 30 Regionalausgaben herausgebracht wird, macht diese Praxis nicht nur bei den großen Themen oben, sondern bis in jede regionale Verästelung hinein.
Und wenn etwas falsch berichtet wird, wie kann dann Bild es umdrehen oder sich entschuldigen oder verbessern, korrigieren?
Also das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die machen ziemlich inzwischen wenig falsch in dem, was sie schreiben. Es ist was anderes, was sie weglassen. Also ein Prinzip ist ja, dass sie Zusammenhänge sozusagen faktisch zerstören.
Ja.
Ich will Ihnen ein, und ich glaube, das ist so, da gibt es wirklich eine absolut verdienstvolle Arbeit von, es gibt einen Bildblog, das wird von einem ehemaligen FA und jetzigen Spiegel-Journalisten und ehemaligen FAZ-Journalisten, der das aufgebracht und gemacht hat, Stefan Niggemeier. Ich glaube, dass mit Internet und solchen Initiativen tatsächlich eine ständige Überprüfung stattfindet, sodass die, da würde ich wirklich sagen, da hat sich Bild geändert verglichen mit früher, dass sie nicht mehr mit falschen Fakten oder was man sofort überprüfen kann, dass sie damit arbeiten. Aber sie arbeiten natürlich, und da will ich Ihnen ein Beispiel nennen, knapp an der Wahrheit vorbei. Also die haben eine Geschichte gemacht, auch wieder Griechenland-Euro-Berichterstattung, wie gut es den Griechen geht. Also die haben sozusagen eine komplette Seite 2 gehabt, da wurden in irgendeinem Hafen also Yachten abgebildet, dann wurde über die Luxusflaniermeile in Athen berichtet und dann war da ein langer Text und dann stand da die Pensionärin XY, das ist ja immer so eine Spezialität von diesem Medium, dass sie dann immer schreiben, 73,45 Jahre alt, weißes T-Shirt, solche Schuhe und ja. Taschen. Also es wird immer der Eindruck vermittelt, wir gucken aber überall ganz genau hin, bis in die kleinsten Details. Und diese Dame hatte 3.500 Euro, so, und das war mein Fehler, Rente. Und da habe ich gedacht, ja, das müsste man überprüfen, weil das ist ja mit Sicherheit falsch. So, jetzt hat mein Kollege mich auf den einfachen Sachverhalt aufmerksam gemacht, dass da aber stand Pension.
Bitte?
Und das kann natürlich sein, dass irgendeine Dame, die vielleicht mit irgendeinem höherrangigen Beamten verheiratet war, dass die 3.500 Euro im Monat Pension hat. Wenn sie aber den Text natürlich also wenn jetzt jemand, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt, dieses liest, man sieht da erstmal unten die Luxusjachten, dann sieht er Fotos von der Flaniermeile in Athen, dann liest er quer, weil natürlich diese Pension mit den 3.500, das war natürlich gefettet und war nochmal unterstrichen, das heißt, die arbeiten ja auch in den Texten, es gibt ja bei denen keine normalen Buchstaben, sondern die machen ja alles sehr unruhig und inszenieren auch die einzelnen Texte nochmal grafisch. Aber das Beispiel war für mich selbst sehr lehrreich, wie die eben dann knapp an der Wahrheit vorbei agieren. Aber dieser einzelne Fall, Da bin ich absolut sicher, die Frau gibt's, der Name stimmt, ich bin sicher, dass die 3.500 Euro hat, aber sie steht für einen falschen Ausschnitt einer Wirklichkeit und Bild tut so, als ob es der ganze Ausschnitt der Wirklichkeit sei.
Sie haben eben gesagt, wenn das die Story oder die Botschaft nicht funktioniert, dann würden Sie sofort was anderes ausprobieren. Ist das denn schon vorgekommen, dass Bild falsch gelegen hat, dass die Botschaft nicht angekommen ist, die Story nicht angekommen ist und dass Sie von einem Tag auf den anderen was anderes ausprobiert haben?
Kann ich Ihnen nicht beantworten. Da hätte man gerne Diekmann gefragt, welche Fälle das sind.
Na klar, dann gehen wir schon auf das gleiche zweite große Thema ein, auf Wolf. Da haben Sie es doch so gemacht. Von einem Tag auf den anderen den aufgewerteten Wolf zum abgewerteten Wolf gemacht.
Also nach unserer Untersuchung haben Sie es eben interessanterweise nicht von einem Tag, oder Sie haben es völlig anders gemacht irgendwie. Also das hat sich aber im Nachhinein als auch das Abhängen hat sich als Erfolgsgeschichte. Also da kann man richtig neidisch werden auf Bild, weil die haben einfach auch Schweineglück manchmal. Also in der Untersuchung haben wir festgestellt, wir haben untersucht die Berichterstattung von 2006 an bis zum Rücktritt von Wulff. Wie hat Bild über Wulff berichtet, als es seit 2006? Und man konnte feststellen, dass von 2006 bis zum 12. war das, glaube ich, ja. 2011 nicht ein böses Wort über Wulff gefallen ist. Im Gegenteil, es fand eine absolut, das ist so, ich kann es Ihnen sagen, wir haben, glaube ich, in Gänze 1600 Texte untersucht. In diesem Zeitraum, also in diesen 4,5 Jahren oder wie viel, hat eigentlich Bild, das war für uns auch wieder ein Beleg, nicht als journalistisches Medium gearbeitet, sondern war eigentlich eine PR-Agentur für Christian Wulff.
Und seine Frau.
Und seine Frau. Das heißt also, Wulff als Familienvater, Wulff als Ministerpräsident, Wulff als Aufsichtsratsmitglied bei VW. Es war alles positiv. Also da wurde eine richtige Marke Christian Wulff aufgebaut. Und dann hat Bild tatsächlich am 13. Dezember...
Ehe wir auf den 13. Dezember eingehen, warum war dieser Wulff für Bild so interessant? Warum konnte man so lange den da so als kleinen Gott dahinstellen?
Ein Thema haben.
Also der Deal, wir würden das auch so als Geschäftsbeziehung eher bezeichnen, also kein sozusagen kritisches Verhältnis zwischen Politiker und Journalismus. Da müssen aber beide mitmachen. Ne? Ja. Also das führt schon zu dem Punkt, ich muss so Dumme finden auf Deutsch, die da mitmachen. Aber Wulff natürlich hatte davon Publizität. Und Bild hatte davon hohe Exklusivität. Das heißt also, die haben natürlich über Wulff alles erfahren aus dem CDU-Bundesvorstand, alles erfahren aus der Landesregierung Niedersachsen und, was in dem ganzen Zeitraum auch sehr wichtig war, vielleicht erinnern Sie sich an die Übernahmeschlachten zwischen Porsche und VW. Sie haben auch alles erfahren aus dem VW-Aufsichtsrat, natürlich, weil Wulff als Vertreter des Landes Niedersachsen dort Mitglied ist. Also die haben exklusive Informationen bekommen. Ich denke, dass das der Deal war. Das heißt, die hatten dann Geschichten eben, also sozusagen, wann kommt es zur Scheidung, warum kommt es zur Scheidung, dann... wann heiratet er Bettina Körner, wann ist das erste Baby da, wiegt es jetzt 8.324 oder 25 Gramm und so weiter und so fort. Das hat das Bild alles exklusiv. So. Also das heißt, sie kaufen sich über diese Deals solche Geschichten ein. Ich denke, das machen übrigens alle Zeitungen und alle Politiker. Das heißt, es ist im Grundsatz, gibt es immer eine Geschäftsbeziehung zwischen diesen beiden Gruppen. Ich will von dem Politiker etwas wissen. Der steuert genau, was sage ich nicht. Und der Deal besteht darin, dass dann eben die Position des Politikers in irgendeinem Medium veröffentlicht wird. Das heißt, der Politiker hat dann Publizität. Die entscheidende Frage ist nur, Bewahren beide Seiten ihre Distanz in dieser Rolle oder legen die das per se als Geschäftsbeziehung, an? Und ich denke schon, wenn man so etwas also nie über Negatives berichtet, sondern nur über Positives. Ja. Und Bild hat zum Beispiel richtig enorme, wenn Sie das durchlesen, das ist schon richtig spannend. Die haben enorme Anstrengungen gemacht, um der Bevölkerung zu vermitteln, dass, Sie müssen sich ja vorstellen, Wulff ist CDU. Wulff ist Ministerpräsident in einem konservativen Flächenland. Und Wulff lässt sich nach vielen Jahren von seiner Frau scheiden und hat gleich eine neue oder lässt sich wegen der neuen scheiden und bekommt mit dem bekommt mit ihren ein Baby. Das ist in einem konservativen Landstrich ist es einfach ein Riesenthema. Sie für diesen Zeitraum, wir haben es nicht durchgezählt, aber haben Sie mit Sicherheit 80 bis 100 Texte im Bild, wo genau erläutert wird, dass Wulff trotzdem alles richtig gemacht hat. Also es ist fast mit einer hohen pädagogischen Anstrengung erläutert worden, dass eben auch bei konservativen Menschen sowas sein kann, dass man sich entfremdet hat und ja, alles sehr anständig läuft. Ja. Also die haben wirklich richtig viel gemacht, um sein Image zu erhalten oder dann letztlich, kann man schon sagen, dann auch zu steigern. Und er hat ja diese persönlichen Entscheidungen, er hat sie ja weitgehend unbeschadet überstanden. Und das war schon weitgehend die Leistung von Bild, das muss man sagen.
Spannend ist jetzt, warum Bild dann plötzlich umkippte, den Hebel umlegte. Aber da ist noch eine Frage noch dazu, ja?
War das nicht die Sache mit dem Islam auch abgesprochen mit all diesen Leuten?
Was meinen Sie mit dem Islam?
Ja, der Islam gehört zu Deutschland.
Der Islam gehört zu Deutschland.
Also es gibt ja die These, das wissen wir nicht, aber es gibt die These, dass dass es in diesem Zeitraum, als auch der Bundespräsident diese Rede gehalten hat, mit dieser Grundthese, dass es dann eine Entfremdung gegeben habe, also zwischen diesen Geschäftspartnern. Man muss aber hinzufügen, Wulff hat ja mit dem Thema bereits begonnen als Ministerpräsident. Also er hat ja zum ersten Mal eine Islamin, glaube ich, zur Integrationsministerin gemacht. Und er hat auch im Rahmen der damaligen Regierungserklärung klar gesagt, wir müssen im öffentlichen Dienst, also dort, wo es eben Polizei, Verwaltung, öffentliche Einrichtungen, müssen wir auch sehr viel mehr sozusagen ausländische Bürger drin haben, weil das geht nicht mehr, dass auf diesen ganzen Verwaltungen sozusagen nur Deutsche arbeiten. Also das war für ihn offensichtlich schon ein Anliegen, wo er an so einem Thema dran geblieben ist. Da können wir nur hinzusagen, das Bild, weil es damals um die türkischstämmige Ministerin ja auch, die hat dann ein, zwei Äußerungen getan zu Beginn über Kruzifixe und so weiter, da gab es ziemlichen Wirbel. Da kann man nur sagen, Bild hat Wulff nicht richtig geschützt, aber sie haben relativ sachlich über dieses Thema berichtet. Also damals in Niedersachsen. Sie haben es also nicht genützt, was sie hätten ja auch machen können, um zum Beispiel eine Kampagne gegen ihn zu machen. Also da würde ich sagen, da haben sie ihn aber sich nicht richtig, dass sie das toll fanden, aber da haben sie sehr sachlich darüber berichtet. Wir haben das jetzt nicht untersucht, wie Sie über die Rede des Bundespräsidenten berichtet haben. Aber ich glaube auch, Sie haben sich entweder sehr positiv oder schlechtestenfalls neutral verhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Antwort auf Ihre Frage war.
Darf ich dazu was sagen? Also nach meiner Erinnerung, ich weiß aber nicht mehr genau den Wortlaut, haben Sie schon das nicht gut gefunden, als er das gesagt hatte, der Islam gehört zu Deutschland. Auffällig ist auf jeden Fall, dass Sie auf Seite 2 ganz, ganz groß herausgestellt haben, dass Gauck diesen Satz revidiert hat und gesagt hat, nicht der Islam gehört zu Deutschland, die Muslime gehören zu Deutschland. Das haben Sie sehr stark herausgestellt, als Korrektur. Mhm. Also ein bisschen was ist dran, ob es die eigentliche Ursache ist, ist die Frage.
Also Sie ziehen sich eben manchmal auch zurück. Es gab ja die Phase, da gab es ja so eine richtige Debatte, wo übrigens kurzzeitig auch andere Zeitungen eine Kampagne gemacht haben. Es gab ja die Debatte, soll Wulff oder Gauck Bundespräsident werden? So. Und in dieser Frage, wo zum Beispiel andere Springerblätter wie die Welt sich eindeutig auf Seiten von Gaukier damals gestellt haben. Damals gab es ja einen richtigen Hype, Welt, Süddeutsche, alle, da war ja Gauk der Erlöser sozusagen. Und der Wulff war sozusagen dieser Parteisoldat von Merkel. In dieser Situation hat sich zum Beispiel Bild zurückgehalten. Also die Phase haben wir untersucht. Da hat Bild ganz sachlich über Gauk und auch über Wulff berichtet. Also das zeugt davon, wie geschickt sie sind. Da wussten sie auch nicht so genau, wie geht es aus. Da haben sie einfach mal beide Seiten dargestellt und haben sich nicht auf die Seite von Wulff, aber schon gar nicht auf die Seite von Gauk geschlagen.
So, jetzt mal Hebel umgeworfen in Sachen Wulff. Ich fand das eine spannende Geschichte in Ihrer Untersuchung. Erzählen Sie mal, was da stattgefunden hat.
Also als wir die Ausgabe vom 13.12. Untersucht haben, wo der erste Bericht über die Verfehlungen von Herrn Wulff, das war die Kreditaffäre für den Hauskauf, als darüber berichtet worden ist, haben wir die erste Seite angeguckt und haben den Text erst gar nicht entdeckt. Weil, ich meine, wenn man jetzt überlegt, dass vor dem Hintergrund die Pleite Griechen, hätte eigentlich, wenn jetzt Bild einen Hebel umgelegt hätte, hätten sie eine Headline gehabt, der Schmarotzer-Präsident.
Ja.
Ne? Das wäre ja so angemessen gewesen. Es fand dann hier statt, relativ klein, auf Seite 2 war es dann groß, aber hier relativ klein, Wirbel um Kreditaffäre. So, das war alles. Das heißt, sie haben jetzt schon nicht geschrieben, Bild hat es exklusiv enthüllt, sondern auf Seite 1 sind sie ganz dezent rangegangen und haben so getan, als ob das schon bekannt sei, weil die Überschrift war Wirbel um Kreditaffäre. Mit dem Text wurde aber die Kreditaffäre überhaupt erst in Gang gesetzt. Also wir sind, sage ich gleich hinzu, weil das setzte sich fort. Bild hat in den ersten Wochen sehr zurückhaltend berichtet und hat vor allen Dingen berichtet, wie die anderen Medien, die sozusagen ja da sehr viel intensiver und härter und aggressiver eingestiegen sind, Bild hat immer da sehr, sehr viel Raum genützt, um zu berichten, wie die anderen Medien darüber berichten. Da finden Sie im Bild zum Beispiel auch Kommentare darüber. Es gab dann, Sie werden sich vielleicht an diese tollen, wunderbaren Stichworte noch erinnern, es gab ja mal die absurde Situation, dass, glaube ich, die Berliner Zeitung hatte dann noch die Bobbycar-Affäre ausgegraben. Das heißt, es wurde dann zum Vorwurf erhoben, dass wir von irgendeinem Autoverleiher hätte ein Sohn von Wulff, also so ein Bobbycar bekommen. So. Das war zum Beispiel Anlass für Bild, einen Kommentar zu schreiben, so ging es aber nicht. Also verantwortlicher Journalismus sei das nicht mehr, also man müsse sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Die erste Rücktrittsforderung an Wulff stand im Bild an dem Tag, an dem Wulff zurückgetreten ist. Das heißt, die hatten eine ganze Phase, wo sie sozusagen relativ sachlich berichtet haben, sehr zurückhaltend berichtet haben und indem sie die Berichterstattung der anderen Medien, die ja meistens Schaum vor dem Mund hatten, darüber berichtet haben, die haben das genutzt und haben immer gesagt, also Süddeutsche macht es, FR macht es, FAZ berichtet es, die Welt berichtet es, aber sie haben sich sozusagen zurückgehalten.
Also ich habe noch eine Erinnerung, dass Sie, glaube ich, untersucht haben und geschrieben haben, man wusste oder Diekmann wusste, dass Stern, Spiegel am nächsten Tag rauskommen mit der Wulff-Geschichte und deswegen mussten sie ihr positives Wulff-Bild korrigieren. Und wahrscheinlich...
Also das können wir natürlich nicht belegen, aber unsere These ist, Bild war, das war von Bild-Journalismus aus Notwehr, in der Tat. Bild hatte diese Information, Bild wusste aber auch, der Spiegel und der Stern haben diese Information auch. Sie können jederzeit rauskommen und es wäre, so ist unsere Interpretation, natürlich ein Gau gewesen für Bild, wenn Informationen in einem anderen Medium veröffentlicht worden wären, über eine Person, die Bild über Jahre hinweg glorifiziert hat. Insbesondere, da es sich ja um Verfehlungen gehandelt hat, die genau in dem Zeitraum stattgefunden haben, wo Bild die ganze Zeit sozusagen diesen Wulff glorifiziert hat.
Ja.
Und Bild wusste ja, was Sie die vergangenen 4,5 Jahre gemacht haben. Sie müssen übrigens auch, wir haben in der Untersuchung auch festgestellt, wissen Sie, diese ganzen Sachen, dieser Filmmensch Grunewald oder Wolde oder wie der heißt, diese Exklusivessen, die stattfanden am Rande der Berlinale, diese umstrittenen Nord-Süd-Gipfel, die waren, das waren alles Themen, die im Bild, über die im Bild intensiv berichtet worden ist. Also jeder Nord-Süd-Gipfel war ein Riesenereignis im Bild selbst. Jedes exklusive Abendessen, die übrigens im Springer-Hochhaus stattgefunden haben, mit Grunewald und Repräsentanten des Springer-Konzerns und Wulff, stand im Bild. Das können Sie alles nachlesen. Das heißt, Bild hatte in diesem Zeitraum, das ist ja Inhalt dieser Geschäftsbeziehung, zu all diesen Ereignissen und zu den Akteuren direkten Zugang. Die saßen immer mit dabei. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie sehr muss man wegschauen, wenn man solche Zugänge hat, wie sehr muss man wegschauen, wenn ich jetzt mal spielerisch unterstelle, Bild wäre doch Journalismus. Wie sehr muss man wegschauen, dass man über all die Sachen, die dann anschließend herausgekommen sind, nichts herausgefunden hat. Also ich schließe sogar nicht aus, dass die natürlich parallel recherchiert haben. Die hatten schon lange ein Dossier über den Wulff liegen, wo all die Sachen drin standen. Es ist ja nicht unüblich, das kann man alles nicht beweisen, aber das sind latente Erpressungssituationen, die da vorhanden sind, wo es heißt, wir haben übrigens noch ein Foto von Ihnen, wo Sie nicht mehr ganz nüchtern waren, 2 Uhr morgens in der Bar, und wir fänden es doch gut, wenn Sie zu der Charity-Veranstaltung Ein Herz für Kinder doch kommen würden. Sie haben bisher noch nicht zugesagt. So. Man muss sich nichts vormachen, dass die Nummer so läuft. Und deshalb, das ist eben unsere These, wir können es eben nur als, also in dem Sinne wirklich begründete These vortragen, dass wir sagen, Bild konnte nicht anders, als ihn wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, um eben abzulenken davon, dass sie ihn bisher glorifiziert haben, was sie aber auch nicht machen konnten. Sonst wären sie nämlich völlig unglaubwürdig geworden. Sie konnten natürlich nicht von einem Tag auf den anderen von Hosianna zu Kreuzigt ihn übergehen. So erklären wir uns den Punkt, dass sie sehr dezent berichtet haben, sich zurückgehalten haben und sozusagen eher darüber berichtet haben, wie haben andere Medien, was haben andere Medien aus diesem Thema gemacht. Und so erklären wir uns auch dann diese Mailbox-Affäre.
Als Beispiel. Fragen doch alle wieder. Wie kam es zu dieser Mailbox-Geschichte? Wieso hat Wulff da angerufen? Wieso hat Wulff den Dickmann da versucht, auch ein bisschen in Anführungszeichen zu erpressen? Da bringen Sie auch den Begriff Geschäftsbeziehung wieder hinein. Das fand ich Ihre Interpretation auch ganz wichtig.
Ja, also wir, was haben die 4,5 Jahre lang gemacht? Die haben bestens zusammengearbeitet. So. Und jetzt ist der Wulff in Dubai. Da muss man sogar noch hinzusagen, auf Bild.de erschien noch irgendwie, jetzt sage ich mal, an diesem 12.11. um 22 Uhr sowieso, erschien noch eine kleine Reportage, weil Herr Wulff hat ja zum Abschluss dieses Dubai-Besuches sozusagen als Gastgeschenk gab es irgend noch eine Übernachtung in irgendeinem Luxushotel in der Wüste. So. Und wissen Sie, da haben Sie dann solche Geschichten, die erschienen auf Bild.de dann noch am Vorabend. Das sind dann so die Geschichten, dass Bettina Wulff extra noch Wollsocken eingepackt hat, weil sie
In der Wüste
kann es arschkalt werden und dass man für alle fällt. So Zeug steht da drin. Und dann stellt der Wulff fest über seinen Pressesprecher, die veröffentlichen diesen Punkt, Kreditaffäre. Dann ist unsere Interpretation, wenn ich sozusagen bis zum 12.12. jahrelang eine gute Geschäftsbeziehung habe, dann rufe ich doch bei meinem Geschäftspartner an und sag mal, was ist denn bei euch los? Warum macht ihr das denn? Also wir sehen darin, abgesehen davon, dass Wulff als Bundespräsident dieses zu interpretieren als Angriff auf die Meinungs- und Presse- und Informationsfreiheit ist schon deshalb absurd, weil der Springer-Konzern mit Bild so mächtig ist, verglichen mit dem Bundespräsidenten, der ja machtpolitisch so gut wie nichts zu sagen hat. Also eine Bedrohung, abgesehen davon, dass es üblich ist, dass immer Leute sich beschweren. Dieser schon zitierte Herr Schröder hat sich ständig, aber der war so clever, der hat immer beschweren lassen, der hat es nicht selber gemacht.
Sagt er auch eben.
Aber Wulff hat eben angerufen und hat sich bei seinem Geschäftspartner beschwert. Jetzt muss man noch Folgendes hinzusagen, weil das interessanterweise ja auch gegen bürgerliche Manieren geht. Wulff hat anschließend nochmal angerufen und hat sich entschuldigt. Und dann wurde diese Entschuldigung von Kai Diekmann angenommen. Das heißt, wenn man es jetzt wirklich unter bürgerlichen Ritualen sieht, war der Fall eigentlich erledigt. Und was ist dann passiert? Dann haben sie in Auszügen über die Jahreswende, also Ende Dezember, Anfang Januar, Inhalte, die nur aus der Spitze der Bildredaktion kommen konnten.
Aus dieser Anruf.
Also Teilabschrifte dieser jetzt sozusagen bis zum damaligen Zeitpunkt nicht bekannten Anrufes von Wulff, haben sie an die FAS, also an die Frankfurter Sonntagszeitung und an die Süddeutsche gegeben. Und die haben dann darüber berichtet, sind richtig eingestiegen. Dann wurde das eine Lawine. Und es wurde daraus eine der größten Fehlinterpretationen, finde ich, die der deutsche Journalismus einschließlich aller Qualitätsblätter geschafft hat, nämlich diesen Schwachsinn als Angriff auf die Pressefreiheit zu interpretieren. Ich meine, da gab es eine Situation bei Günter Jauch, wo Herr Mascolo, Chefredakteur des Spiegel, mit Blome von Bild saß und beide eben, oder Mascolo die Rolle übernommen hat, also hier ist Schluss und es geht ja nicht, dass Repräsentanten des deutschen Staates so gegen ein Medium vorgehen. Das heißt, es fand, das war einer der größten Siege, die Bild im Kampf um Reputation und Ansehen je erreicht hat. Und dieser Kampf oder dieser Erfolg hatte seine Fortsetzung dann darin, das Bild ja inzwischen auch einen der renommiertesten Journalistenpreise bekommen hat, eben den Henry-Nann-Preis. Das heißt, wenn der Chefredakteur des Spiegels hergeht und sozusagen Bild adelt für den investigativen Journalismus und in Schutz nimmt öffentlich vor Übergriffen der politischen Klasse, also dann würde ich sagen, bin ich, wenn ich Lobbyarbeiter für die Bild wäre, würde ich sagen, jetzt haben wir unser Ziel erreicht.
Geschafft. Ich habe am Anfang gesagt, dass Sie den Preis bekommen haben und habe auch gesagt, Sie sollten mal noch erzählen, wer in der Jury sitzt.
Also in der Jury Henry Nann sitzen alle renommierten Chefredakteure. Also das ist
ein Ding, wenn man sich das überlegt.
Also die Zeit, Stern, Spiegel ist, sitzt auch drin. Der, wie heißt dieser Philosoph, der immer im Fernsehen kommt? Brecht, ne?
Ja.
Nee, Sloterdijk nicht. Nee, dieser Brecht. Der Brecht sitzt drin. Es ist ein sehr renommierter Journalist, früher auch Mitarbeiter der Frankfurter Rundschau, Matthias Gäde, Chefredakteur von GEO, der ein absolut renommierter, erfolgreicher Journalist ist. Es war der einzige, der deshalb aus der Jury zurückgetreten ist, wurde in der Medienwelt so gut wie nicht wahrgenommen, dieser Rücktritt. Ich habe nie irgendeine Äußerung, ein Interview mit ihm gelesen. Also da würde ich sagen, das war der einzige, der Konsequenzen daraus gezogen hat. Aus regionalpolitischen Überlegungen erzähle ich noch das Bild. Wir haben ja Griechenland Euro untersucht und da hat Bild etwas später noch eine kleine Reihe gemacht, 5 Seiten, wo sie genau auf 5 Seiten, also an 5 Tagen hintereinander, erläutert haben, warum die Griechen so getrickst haben. Und für diese Serie, die in der Tat auch nach unserer Analyse am ehesten Journalismus war, aber natürlich immer noch miesester Journalismus, aber für diese Serie hat Bild in der Tat den Quantpreis, das ist ein Preis für Wirtschaftsjournalisten, den Quantpreis bekommen. Die Auszeichnung bekommt man für exzellenten Wirtschaftsjournalismus. Und da nenne ich gerne die Jurymitglieder, weil an der Spitze ist Herr Reitze vom HR.
Der Intendant.
Der Intendant des HR. Also wir haben damals auch uns darum bemüht, wir haben eine Stellungnahme abgegeben. Wir wollten auch eine Stellungnahme von Herrn Reitze haben. Also die Jury hat dann Stellungnahmen abgelehnt. Es gab nur im geladenen Kreis eine mündlich vorgetragene Laudatio von Herrn Tichy, der ist Chefredakteur der Weltwoche, der gilt aber in der Branche insgesamt als Krawallmacher ein bisschen, den muss man wirklich nicht so ernst nehmen. Aber Wirtschaftswoche, aber ich finde schon, dass ein Intendant eines öffentlich-rechtlichen Senders da mitmacht. Und dann war eben noch, aber das ist für hier nicht so interessant, der Chefredakteur des Tagesspiegel, Herr Kastorf. Also es ist durchaus unter in der Welt des Journalismus jetzt nicht die höchstrangige Jury, aber eine sehr angesehene Jury, die also da Bild den Preis für exzellenten Wirtschaftsjournalismus verliehen hat.
Ja, man sagt ja, Bild ist mittlerweile ein Leitmedium geworden. Alle imitieren Bild. Würden Sie das unterstreichen?
Also es gibt zwei Punkte. Es gibt Untersuchungen, Umfragen unter Journalisten seit mehreren Jahren, die belegen, dass Bild zumindest seit etwa 10 Jahren von den Journalisten selbst als Leitmedium wahrgenommen oder eingeschätzt wird. Das bedeutet, die Journalisten achten darauf, welche Themen, was setzt Bild für Themen, wie machen die das? Also da wird darauf geachtet. In dem Ranking ist es unverändert so, dass der Spiegel auf Platz 1 ist, aber auf Platz 2 kommt eben Bild. Das heißt, die Journalisten selbst sehen das Medium als bedeutend an und lassen sich oder diskutieren dann zumindest in ihren Redaktionssitzungen, ob sie solche Themen übernehmen, ja oder nein. Der zweite Punkt, ich denke, weil Bild es tatsächlich geschafft hat, von, wenn man das über 15 Jahre vielleicht sieht, immer noch vom Outlaw oder Außenseiter tatsächlich in die Mitte dieser Mediengesellschaft zu kommen. Ich glaube, ein nicht unwichtiger Grund ist, dass eben Bild trotz der massiven Verluste in der verkauften Auflage ein hochprofitables Unternehmen ist. Also Bild ist auch sozusagen die Kuh, die den ganzen Springer-Konzern finanziert. Also die anderen Publikationen oder viele Publikationen, also Printpublikationen des Springer-Konzerns, ob Welt oder Hamburger Abendblatt, die machen entweder Verluste oder machen auch ein bisschen Gewinn, aber Bild, da kommt richtig Kohle rein. Und selbstverständlich sind dann Medienmanager, Verlagsmanager, aber auch Chefredakteure, die ja zunehmend in diese betriebswirtschaftlichen Überlegungen eingebunden sind, selbstverständlich sagen die, weil wie gesagt, Bild gilt als Journalismus, sagen die, warum machen die denn so viel Kohle und wir machen Verluste? Also dann guckt euch doch mal dieses Blatt an, da könnt ihr ja nur ein bisschen das so machen. Aber also man muss einfach sagen, Bild ist dadurch nicht nur inhaltlich, siehe als Leitmedium für Journalisten, sondern auch betriebswirtschaftlich eindeutig zum Vorbild geworden für die privatwirtschaftlichen Medien. Wir haben die öffentlich-rechtlichen ja, die völlig anders finanziert sind. Da würde ich sagen, Gott sei Dank hat man die, aber die könnten vielleicht aus dieser ökonomischen Unabhängigkeit auch ein bisschen mehr draus machen, als sie tun. Aber dieses Gesetz eben der Betriebswirtschaft, der Ökonomie gilt jetzt eben vor allen Dingen für den ganzen Sektor der Tageszeitungen, die ja fast alle in der Krise sind und froh sind, wenn sie ein bisschen Gewinn machen. Und da ist Bild zum Vorbild geworden, eindeutig.
Schlimmerweise. Noch ein Satz von Ihnen, dann sind Sie alle dran. Sie haben in einer Untersuchung, weiß ich nicht, was ich alles dazu geschickt bekommen hatte von Ihnen, vom Benzinkanister gesprochen. Bild als Benzinkanister. Interpretieren Sie das doch nochmal.
Naja, Bild arbeitet als System und nicht als Ausnahme. Oder ich würde es mal so sagen, wir sind ja gewohnt, in Unterscheidungen im Alltag zu leben. Also ich denke auch, warum ist der noch dicker als ich oder erfolgreicher oder wie auch immer. Und Bild macht aber aus diesen Unterscheidungen, die man einfach automatisch immer macht, Auf- und Abwertungen. Also die teilweise durchaus auch Vernichtungscharakter haben können und das mit einer hohen Systematik. Und ich denke einfach, Frau Holler, in einer Situation, wo man sagen kann, Demokratie ist stabil, es gibt ein Grundvertrauen, die wirtschaftliche Situation ist grob stabil, da kann man so etwas möglicherweise eher machen oder eine Republik verträgt es dann. Aber wenn man dann, und insofern würde ich schon sagen, ist die Kampagne gegen Griechenland, das ist sozusagen einer dieser Benzinkanister gewesen. Also um es ein bisschen deutlicher zu machen, wir haben schon gedacht, wenn das alles 20, 30 Jahre früher gewesen wäre, so sind früher Kriege vorbereitet worden, indem man einfach Vorbehalte, also gesagt hat, also die sind die Schuldigen und dann holen sie uns auch noch an Geldbeutel. Wir sind jetzt in einer völlig anderen Situation, aber da ist wirklich das komplette Register herausgeholt worden. Und ich denke, da können natürlich schon Situationen entstehen, wenn es kombiniert ist mit sozialen und wirtschaftlichen Auseinandersetzungen, dann hat es ab einem bestimmten Zeitpunkt keiner mehr unter Kontrolle. Weil vielleicht die Geschichte zum Schluss, es gab zumindest Hinweise darauf, dass auch innerhalb des Springer-Konzerns diese Griechenland- und Euro-Krise zu einer kleinen Krise geführt hat. Weil das Echo war, dass nicht nur griechische Medien, sondern auch britische und russische Medien darüber berichtet haben, über die Berichterstattung von Bild, weil im Ausland ja eine ganz andere Nummer abgelaufen ist. Im Ausland gilt eben Bild und Springer als Repräsentanz der Konservativen. Das heißt, die Interpretation im Ausland über diese ganze Kampagne war, wenn die das machen, dann ist es mit Sicherheit mit dem Kanzleramt abgesprochen. Das heißt, was hier eigentlich gesagt wird, ist insgeheim auch die Position des Kanzleramtes. Dadurch waren die am Rande. Also wir hatten einen Gesprächspartner, den ich ja auch bewusst nicht nennen möchte, der jetzt nicht richtig drin ist, aber wo wir dachten, ja, der könnte es wissen oder hat was mitbekommen. Es war wirklich so, dass das Kanzleramt besorgt war darüber und es dann wieder, man weiß ja, Friede Springer und Angela Merkel, die können gut miteinander. Also unsere Fantasie, ich betone aber Fantasie war, da haben tatsächlich Telefonate stattgefunden nach dem Motto, ihr könnt auch nicht überziehen. Und das scheint mir schon ein gutes Beispiel zu sein. Die beachten ja sowas gar nicht. Wenn die Auflage stimmt, dann machen die einfach weiter. Aber dann sind Zeitpunkte vorhanden, wo man vielleicht auch mal was nicht zurückdrehen kann. Ich behaupte deshalb nicht, dass Diekmann das Zündholz in dem Benzinkanister steckt. Aber er hat einen Benzinkanister in der Hand. Aber es entscheiden die Umstände darüber, ob sowas Feuer fängt oder nicht. Mhm. Aber er liefert immer wieder die Grundlage dafür.
Jetzt sind Sie dran.
Also ist ein Brandstifter.
Ja, klar. Ja,
mir fehlt eine Sache. Hier, Sie sagen eine Marke und Ihre Märkte. Marke, okay. Sie sagen Märkte. Also mich würde mal wirklich interessieren, wer sind die Märkte? Ist die wessen Markt ist die Bildzeitung selbst? Also sind Frauen in der deutschen Politik? Merkel, Liz Mohn, Friede Springer? Wer ist wessen Markt? Und da muss ja auch das Gegenstück da sein, Herrin oder Herr. Und Sie sagten vorher, das hat mich ein bisschen irritiert. Es geht der Bildzeitung in erster Linie nur um Wirtschaftlichkeit. Also da gibt es auch politische Interessen. Das glaube ich nicht. Und in diesem Zusammenhang muss ich auch sagen, dass ich habe das selbst mal erlebt. Es war noch damals 68 in Berlin. Ein Phänomen, vormittags Bild fordert, enteignet Bild und nachmittags war die Schlagzeile weg. Also da müssen doch Interessen dann auch immer eine Rolle spielen. Ich würde das mal interessieren. Auch in dem Zusammenhang, Sie sagten, es wird nie kritisch über eine Bank berichtet.
Weil das eine ziemlich grundsätzliche Frage ist, gleich beantworten und dann sammle ich drei Voten
also
zusammen.
Also dieses Markt und Mägde, das eben so mit diesen Alliterationen, das war in keiner Weise mit Frau Mann gemeint, sondern es war sozusagen der Punkt gemeint, Bild ist tatsächlich eine Marke, aber andere richten sich eben auch danach. Das heißt also, es gibt sozusagen das sind zum Beispiel eben die anderen Medien, Regionalzeitungen, dieses Bild sollte es sein. Der zweite Punkt, ich denke schon, selbstverständlich ist der Springer-Konzern als Gesamtkonzern, war auch durch den Gründer sehr politisch geprägt. Bild hat ja, oder der Springer-Konzern hat ja bis heute auch klare Leitlinien. Es gibt nicht viele Medienunternehmen, die das haben. Also das ist die Aussöhnung mit Israel, das ist die freie Marktwirtschaft, das ist sozusagen ein gutes Verhältnis zu den USA. Und nochmal ein, zwei Punkte. Also ich denke schon, dass es natürlich immer wieder politische Interessen gewahrt werden. Aber ich denke trotzdem, also das ist eben unsere Bewertung, über die kann man trefflich streiten, dass das Überwölbende einfach der Punkt ist, dass das ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist. Und der erste Punkt, der wichtigste Punkt ist schlicht und einfach die Rendite von diesem Unternehmen. Das ist sozusagen der entscheidende Leitmechanismus. Das heißt, die würden nie zugunsten einer Idee oder einer Person oder einer Partei irgendwelche Berichterstattung oder Kampagnen machen, um die Gefahr, dass die Auflage sinkt. Das würden die nie machen. Und ich denke, wenn man Bild eine politische Mission zu billigen würde, dann würde ja diese Bild immer wieder mal sozusagen so etwas machen. Zu den wirtschaftlichen Interessen, also ich denke klar, Bild nimmt auch völlig hemmungslos für eigene wirtschaftliche Interessen des eigenen Verlages Stellung. Also es gab ein Beispiel, das besonders markant war, das war noch zu Zeiten der Großen Koalition, also irgendwie, ich weiß nicht, 2009 oder 2007 oder irgend sowas, da wollte der Springer-Konzern in das Briefgeschäft einsteigen. Also die wollten sozusagen auch, wie die Post sozusagen, Briefe verteilen. Die Bundesregierung hatte damals unter dem Druck der SPD die Planung, dass in dem Bereich ein Mindestlohn eingeführt wird. Das sollte bei etwa 9 Euro die Stunde liegen. Die Kalkulation des Springer-Konzerns war natürlich so, dass dann das Geschäft tot war, weil die natürlich mit anderen Preisen, anderen Löhnen kalkuliert haben. Sie können es relativ, das ist gar kein böser Vorwurf, sondern Sie können es rekonstruieren, das Bild in den Monaten vor der Entscheidung eine richtig gehende Kampagne gemacht hat gegen Mindestlöhne. Also immer mit dem Punkt, Mindestlöhne schaden den Beschäftigten. Also mit dem Argument, wenn sozusagen wir mit den Löhnen nicht runtergehen, dann gibt es gar keinen Arbeitsplatz und Leuten geht es noch schlechter. Das war offenkundig, dass die diese Entscheidung der Bundesregierung verhindern wollten. Die Bundesregierung, das zeigt aber auch, wir sind ja immer nie sicher, ist Bild ein Riese oder ist es ein Scheinriese? Das zeigt, wenn die Bundesregierung einfach trotzdem so eine Entscheidung trifft, dann ist eben Schluss. Da können die nichts dagegen machen. Der Effekt war, Springer ist nicht ins Briefgeschäft eingestiegen. Aber das sagt auch etwas darüber, dass man Bild nicht ausgeliefert ist. Weder einzelne Personen und Regierungen schon gleich gar nicht.
Sie und Sie und Sie. Und erstmal die drei. Und dann antwortet ihr auf diese drei Fragen, ja?
Ja, ich habe zwei kurze Fragen, aber vorweg ein bisschen der Versuch von Dialektik zwischen Frankfurter Rundschau, der Jungen Welt und der Bild-Zeitung. Also, 1975,
viel Erfolg.
1975 war ich an der Uni in Marburg und da hatte ich die Frankfurter Rundschau abonniert. Ich war da gerade in MSD Spartakus eingetreten, also richtig revolutionär drauf und so. Ja. So, und dann gab es aber einen großen Druckerstreik 1975. Und da hat dann schlussendlich die Frankfurter Rundschau auch ausgesperrt und dann habe ich sie abgestellt. Naja, und seitdem habe ich sie eigentlich ignoriert. Ja, weil sie einfach für mich mehr oder weniger, also zu den sogenannten bürgerlichen Medien oder Konzernmedien, wie immer. Ja, und eigentlich wollte ich heute auch gar nicht hierher kommen, bis ich dann gestern...
Schön, dass Sie doch gekommen
sind. Ja, bis ich dann gestern in der Jungen Welt... Also das ist eine historische Ausgabe der Jungen Welt, nämlich also in Bezug auf Bild orientiert. Also sollte man sich zulegen, kann man auch nachbestellen. Dann schlage ich die auf und sehe dann auf der ersten und auf der dritten Seite, also Ihren Artikel in der Jungen Welt, also über die Bild-Zeitung. Wo ich dann sehr erstaunt war und froh darüber war und denke, also
So blöd oder Deck nicht.
Dann gehe ich ja heute doch hin. Ja.
Ja, Sie wollten Fragen stellen.
Ja, und meine zwei Fragen sind, haben Sie recherchiert, wie das in der Bildzeitung ist bezüglich der Auslandseinsätze der Bundeswehr? Das würde mich interessieren. Und wenn nicht, wie Sie es einschätzen, also ich, wie gesagt, ich lese ja die Bildzeitung nicht, von da weiß ich nicht, was drinsteht. Und gestern gab es ja soziale Unruhen in Tel Aviv. Habe ich heute Morgen in den Nachrichten gehört, 85 Leute sind inhaftiert worden. Was ist Ihre Meinung? Wird die Bild-Zeitung darüber berichten?
Sie? Ja.
Ich habe drei Fragen, zwei sachlich und eine etwas mehr persönliche. Erstens, wenn ich mich noch recht erinnere, Herr Storz, habt ihr die Bild-Zeitung mal zwischen 4 und 5 Millionen verkaufte Auflage gehabt.
Ja.
Und wenn das heute noch 2,7 Millionen sind, wie erklären Sie diesen Rückgang? Zweitens, jetzt ist in Ihren Berichten, in dem, was Sie gesagt haben, die Taz nicht ein einziges Mal aufgetaucht. Warum nicht? Ist das keine Qualitätszeitung oder zu unbedeutend? Oder, gut. Drittens, die etwas persönlich, wenn Sie bereit sind, darauf nochmal kurz einzugehen, wie war und warum Ihr seinerzeit der Weggang von der Rundschau?
Gut, mal gucken, ob wir darauf was
antworten.
Abonnieren Sie die junge
Welt. Ja, ich möchte noch mal anknüpfen an das, was gerade in Ihrer Antwort noch mal, wo Sie es noch mal begründet haben, dass Ihrer Auffassung nach Bild nicht intentional oder absichtlich politische Interessen vertritt, sondern Interesse ist Auflage machen. Aber Sie haben ja die Methode dargestellt, Ressentiments, Vorurteile aller Art, Sündenbockmacherei herauszuholen, aus den Köpfen und Herzen zu veröffentlichen, zu verschärfen und zu einer Kampagne zu machen und auf Ziele zu richten. Das ist doch eigentlich Politik. Und das ist eine bestimmte Politik im Interesse, abgekürzt kann man sagen, der herrschenden Verhältnisse oder der Herrschenden. Und das kann man an vielen Beispielen belegen, wie das konkret gemacht wird. Dazu gehört auch die Hetze auf Minderheiten, die ablenkt von entscheidenden Fragen, die wir vielleicht sonst hier öffentlich diskutieren würden. Also ich frage mich, ob man mit so einem Interessenbegriff, der eher von der Manipulation ausgeht oder vom Drantreten zureichend weiterkommt, oder ob man nicht von objektiven Interessen auch reden sollte, die von Leuten einfach vertreten werden. Die muss man gar nicht besonders manipulieren, sondern die haben sich schon sortiert, bis sie in die Bildredaktion hineinkommen. Und dann machen die genau das, was dort gemacht wird, und da muss niemand dran drehen. Und das ist also ein geschlossener Regelkreis letzten Endes. Das haben Sie ja selber gesagt, wenn also der Ackermann da seinen Geburtstag feiern darf bei der Kanzlerin, da sitzt eben Friede Springer rum, der Diekmann und der Döpfner, und die verstehen sich blendend. Die müssen sich gar nicht gegenseitig beeinflussen. Die haben sowieso eine Auffassung. Wobei Merkel keine Auffassung hat, aber die richtet sich immer nach dem, was er groß gemacht hat. Also das frage ich nochmal, ob man nicht von objektiven Interessen ausgehen sollte, die bedient werden durch Bild.
Drei Fragen, jetzt mal die Antwort, dann kommen die nächsten drei dran. Ja. Das erste war Auslandseinsätze und Tel Aviv.
Also ich denke, also zu Auslandseinsätzen kann ich nichts sagen. Wir haben nichts in die Richtung untersucht und ich habe jetzt da auch keine zufällige Lektüre-Erfahrung, wo ich jetzt sagen würde, das geht in diese oder jene Richtung. Soziale Unruhen in Tel Aviv, denke ich, ist für die ein Thema, wenn es an irgendein, es ist kein Thema als Ereignis. Journalismus würde sagen, das ist ungewöhnlich, das gab es so noch nicht, da liefern wir einen Bericht, einen Hintergrund, wir versuchen das zu erklären. Bild agiert umgekehrt und sagt, können wir damit sozusagen Aufmerksamkeit erzielen? Und das sind ganz bestimmte Kriterien, die Sie haben. Da würde ich, um eine Brücke zu schlagen hier, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da wirklich eine Rolle spielt, dieser Leitsatz des Verlages, ein bestimmtes Verhältnis jüdisches Volk, aber auch israelischer Staat. Da könnte ich mir vorstellen, dass das Ehrenkriterium ist, dass man das nicht berichtet oder klein und sachlich, ist eine Variante. Ich sage Ihnen, Sie haben natürlich immer berichtet über Unruhen in Griechenland, das, was wir untersucht haben, und aber natürlich immer mit der Konnotation, die sollen arbeiten, aber denen fällt nichts Besseres ein, als zu demonstrieren. Das heißt, Sie haben eben über die Demonstration, da gab es ja manchmal auch kleinere Unruhen oder Zwischenfälle nach diesen großen Demonstrationen, das haben Sie extrem aber dann natürlich wieder verformt. Ne? Also das war Randale in Athen, irgendwie Häuser brennen, also auch da wurden alle Register gezogen. Also Sie haben natürlich da auch nichts erfahren darüber, warum gehen die Leute auf die Straße als ein Beispiel. Dann Auflage. In der Tat, Bild hatte Mitte der 80er Jahre in einem kleineren Deutschland bis zu 5,5 verkaufte Auflage, Millionen verkaufte Auflage, heute eben diese deutlich unter 2,7, also knapp 2,6 oder gut 2,6. Das ist, denke ich, erstmal die allgemeine Entwicklung. Ich nenne auch immer die Zahl, weil das eben die harte Währung ist. Das ist die harte Währung, gehen Leute an Kiosk und zahlen sie was dafür. Der Verlag argumentiert ja mit Reichweite. Das heißt, es ist einfach Messungen, die aber nicht sehr zuverlässig sind. Von wie vielen Leuten wird das einzelne verkaufte Exemplar sozusagen gelesen? Das heißt, wenn Sie in die U-Bahn gehen und da liegt ein Bild und Sie nehmen die eben auch in die Hand und blättern sie kurz durch, dann kommt ja noch hinzu die Besucher von Bild.de, die kommen noch oben drauf, gigantische Zugriffszahlen. Das heißt, die Argumentation des Verlages ist, ja, die Auflage sinkt, aber unsere Reichweite ist stabil geblieben bzw. hat zugenommen. Also die Reichweite wird angenommen oder angegeben mit etwa 12 Millionen. Das unterstellt, dass jedes Exemplar von etwa 4 Leuten gelesen wird oder angeschaut wird. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also da kann man schon drüber streiten. Aber wie ich denke, es stimmt alles irgendwie, aber die härteste Währung ist, und das hat natürlich schon etwas zu sagen, ist dieser Rückgang. Wo ich aber sagen würde, wissen wir, unsere Welt ist, die Medienwelt ist so fragmentiert mit den vielen privaten Hörfunksendern, Fernsehsendern, Medien, Zielgruppenmedien. Wenn Sie an den Hauptbahnhof gehen und Sie gehen in den Kiosk rein, haben Sie viele hunderte von Medien. Und dass es Bild gelingt, in dieser Welt, jeden Tag, das ist ja nicht mit Abo, die FAZ, die FR wird abonniert, das sind 80% Abonnenten, die bringen jeden Tag 2,7 Millionen Menschen dazu, an den Kiosk zu gehen und das Ding zu kaufen. Das ist unverändert, auch wenn sich die Auflage fast halbiert hat. Das ist wirklich einfach noch eine Leistung. Die Taz habe ich nicht erwähnt, weil sie jetzt in der Untersuchung keine Rolle spielte. Wir haben sie mit untersucht bei dem Wirtschaftsjournalismus, aber auch nur sozusagen als Exot, weil man natürlich sagen muss, Taz ist A, 50.000 verkaufte Auflage, zwar ein überregionales Medium und hat sicher auch eine qualifizierte Auflage. Das heißt also, die 50.000, die kaufen, sind Meinungsmacher, sind Multiplikatoren, die dann ihre Meinung weiter verbreiten als Beispiel. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Habe ich nur Quantität oder habe ich auch Qualität? Aber die Taz ist letztlich von der Analyse immer noch ein Milieu, eine Milieuzeitung. Das heißt, sie ist was ganz anderes als die Süddeutsche oder die FAZ. Sie ist aus einer Bewegung entstanden, die hat sie schon lange hinter sich gelassen, aber sie hat immer noch, denke ich, einen ganz bestimmten Charakter. Zu der persönlichen Sache, Weggang FR oder Rauschmiss FR, kann ich gerne was sagen. Ich denke, es gab zwei Gründe für die DDVG, also das ist die Zeitungsholding der SPD, in der sie ihre Beteiligung an 20 oder 30 Regionalzeitungen zusammengefasst hat. Es gab über zwei Punkte massive Auseinandersetzungen, die auch schon ein Jahr, bevor ich rausgeschmissen worden bin, begonnen hat. Die erste Auseinandersetzung war der Redaktionsetat, als ich im Jahr 2000 die Chefredaktion oder die Chefredakteursposition übernommen habe, nur um Ihnen eine Größenordnung zu nennen, war der Etat der Redaktion bei etwa so 33 Millionen Euro. Und als sie mich rausgeschmissen haben, lag er bei so etwa 22 Millionen Euro. Das heißt, wir haben ein Drittel gespart und haben in dieser Zeit, das ist jetzt sozusagen Eigenwerbung, haben tatsächlich das Blatt erneuert. Wir haben Lokalausgaben in Hanau und anderswo gegründet, in Darmstadt. Wir haben Plan F gemacht. Das heißt, die Redaktion hat unter extrem schwierigeren Bedingungen mehr produziert. Und ich glaube, das Blatt war damals auch ganz ordentlich. Das war nicht exzellent, das war gar nicht zu machen, aber war ganz ordentlich. Und der Eigentümer, die DDVG, namentlich Frau Wettig-Danielmeier als Schatzmeisterin der SPD, haben eben verlangt, nochmal um so 2 Millionen runterzugehen, also deutlich unter 20 Millionen. Und ich habe einfach damals gesagt, das ist nicht mehr machbar, wenn der Anspruch aufrechterhalten wird, als überregionales Blatt zu erscheinen. Ich hatte dann eine Alternative vorgeschlagen, aus der FR sozusagen eine Metropolentageszeitung Rhein-Main zu machen. Das hätte man ganz anders kalkulieren können, das wollte der Eigentümer nicht. Und dann gab es noch eine zweite Schiene, das war einfach eine publizistisch-politische Auseinandersetzung. Ich hatte dann im September, im August 2005, das war mitten im Wahlkampf, habe ich einen Brief bekommen von Frau Wettig-Danemeyer, dass sozusagen, jetzt sage ich mal auf Deutsch, die Frankfurter Rundschau unter meiner Führung unzureichend über SPD und zu viel über die Linkspartei berichten würde. Das war natürlich klar, das war für sie auch eine schwierige Situation. Damals trat zum ersten Mal die Linke an. Oskar Lafontaine, die Reizfigur, war Spitzenkandidat. Aber für mich war klar, die hat im Nachhinein noch behauptet, irgendwo, ich hätte aus der FR eine Linkspostille zugunsten der Linkspartei gemacht. Das ist natürlich in der Tat durch nichts zu belegen, aber ich habe dafür gesorgt, dass die FR damals intensiv, in der Tat auch kritisch, aber intensiv über diese neue Strömung berichtet hat, weil ich einfach davon ausgegangen bin, das ist auch ein wichtiger Anteil des Publikums der Frankfurter Rundschau und man verlangt von ihr, dass sie auch darüber sich vielleicht intensiver damit beschäftigt, als es die Welt macht oder eine andere Regionalzeitung. Also ich denke, dass das waren die beiden Gründe. Ich hatte mit ihr einen Briefwechsel darüber, weil sie wollte dann, dass ich bestimmte Texte veröffentliche. Das habe ich abgelehnt. Und daraufhin hat sie mir einen Brief zurückgeschrieben, wo mein Rechtsanwalt schon damals gesagt hat, das ist faktisch die Kündigung, wie wollen Sie weiter agieren? Und ich habe dann mich dazu entschieden, habe ich auch schon manchmal überlegt, ob das für mich psychisch gut war. Ich habe mich fürs Kämpfen entschieden, habe aber seit August 2005 rausgeschmissen, würde ich ein Dreivierteljahr später eigentlich keinen wesentlichen Schritt mehr getan, ohne juristische Beratung. Was ich Ihnen offen sage, was ich im Nachhinein tief bedauere, ich war irgendwie zu loyal. Mein Rechtsanwalt hat mir damals empfohlen, den Brief von Wettig-Danemeyer damals zu veröffentlichen, im Wahlkampf. Das hätte schon eine gewisse Wirkung gehabt, aber es hätte eine zerstörerische Wirkung gehabt, deshalb war das für mich ausgeschlossen. Aber Finanzen und ich denke schon im gewissen Umfang die publizistische Ausrichtung der Frankfurter Rundschau, das hat der nicht mehr gepasst, weil ich auch die FR klar als linksliberales Blatt positionieren wollte. Ja, allerdings nicht unbedingt, ne? Das war weit vor. Ich hätte Tabloid nicht gemacht, das hatten wir zuvor auch diskutiert, aber glaube ich mit guten Gründen verworfen und Frau Holler, dann ist Product Placement Sturz beendet. In den 4, 5 Jahren oder 6 Jahren, in denen ich bei der FR war, ist es mit unseren Methoden gelungen, die Auflage zu stabilisieren. Das kann ich Ihnen belegen. So. Sie ist nicht gestiegen, aber wir konnten sie stabilisieren, dass es keinen Rückgang mehr gab. Und seither gab es tatsächlich einen richtigen Einbruch. Insofern, da die Nachfolger genau das Gegenteil gemacht haben von mir, kann man es fast paradigmatisch verfolgen, welcher Weg. Unser Weg damals wäre nicht die Rettung gewesen, das will ich auch sagen. Aber das Blatt würde ein bisschen würdiger dastehen, als es heute dasteht.
Er hat noch was gesagt, vielleicht mal die politischen Interessen, ob nicht Bild die Interessen der Herrschenden, in denen bestimmte Themen ja, aufgreift. Die Interessen der Herstellenden bedient.
Natürlich ist Bild kein Produkt, das sozusagen gegen die herrschenden Interessen antritt. Mhm. Aber welches Medium macht es? Ja, das macht abgesehen von dem Produkt, das glaube ich 10.000 Auflage hat und nicht weiß, ob es morgen noch erscheint, kein Medium. Also das ist mal der erste Punkt. Das wäre eine Riesenanforderung, die Sie ja nie an die SZ oder andere Medien sozusagen erheben würden. Ich glaube, gegen wirtschaftlichen Interessen, also dass die sagen, ich versuche es am Beispiel, wenn es eine rot-rot-grüne Bundesregierung geben würde, dann glaube ich in der Tat, das Bild gegen die Kampagnen machen würden, weil sie einfach dann eine Position beziehen, da geht es um Grundinteressen der Unternehmer und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht an diese objektiven Interessen. Und ich denke, wenn Bild objektive Interessen vertreten würde, was immer das sein mag, dann würde sie möglicherweise noch mehr Auflage verlieren. Das heißt also Bild, ich glaube, weil zu Manipulation immer zwei gehören. Wir reden ja über die 2,7 Millionen, die an Kiosk gehen, werktäglich in aller Freiheit. Keine Sau zwingt sie dazu. Das ist ein freiwilliger Kaufakt. Um den kann man nicht darum herumreden. Und wer Bild.de anklickt, macht es in aller Freiwilligkeit. Und diese These der Frankfurter Schule von früher, die Gehirne sind alle vernebelt und die Leute wissen nicht, okay.
Ich bin nicht von der Manipulation ausgegangen, sondern von vested interests. Also von,
okay,
von
dem, und, was in aber,
Köpfen und Herzen auch
drin genau, ist, aber deshalb, weil das nicht, dieser Mechanismus nicht funktioniert, muss Bild sehr genau darauf achten, was wollen die Leute, und zwar nicht Herr Ackermann, sondern was will die Masse. Und deshalb glaube ich, ist es nicht per se ein Instrument, wo die sagen, da wird jetzt Döpfner und Diekmann sitzen zusammen und sagen, wie retten wir jetzt die Deutsche Bank oder irgend sowas. Das läuft anders, aber ich glaube nicht mal, dass es so extrem in den Köpfen drin ist. Das glaube ich nicht. Also ich sage Ihnen, Bild hat zum Beispiel keine Kampagne gemacht für AKWs. Man könnte ja jetzt sagen, wenn man von Interessen, von mächtigen Interessen ausgeht, könnte man ja sagen, RWE, E.ON und die ganzen, die geben ja auch ständig Anzeigen auf. Also müsste Bild sozusagen ja was machen für Erhalt der Kerne. Die wären, natürlich wissen die, dass sie nicht gegen Grundströmungen, die in der Bevölkerung da sind, agieren. Wo sie wiederum Interessen, letztes Beispiel, dann, wo sie Interessen wahrnehmen. Sie haben zum Beispiel keine Kampagne gemacht für die Einführung der Deutschen Mark. Also ich meine, andere Boulevardblätter wie die in Großbritannien, also im Vergleich damit ist ja Bild wirklich eine hochzivilisierte Veranstaltung. Die hätten natürlich eine Kampagne möglicherweise in Testlauf zumindest gemacht, Volksabstimmung, Wiedereinführung der D-Mark. Das hätten Riesenrenner werden können, würde ich sagen. Bild hat in der ganzen Berichterstattung, über die wir Griechenland Euro, da haben sie zweimal so klein Umfrageergebnisse gebracht, also demoskopische Untersuchungen, wo irgendwie, glaube ich, knappe große Minderheiten oder knappe Mehrheiten für die Wiedereinführung der D-Mark sind, sonst nichts. Ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit dem Henkel, BDI und so zu reden. Der hat zum Beispiel, der sieht es eher verschwörungstheoretisch, der hat die Griechenland- und Euro-Krise so interpretiert. Er hat gesagt, die hetzen gegen die Griechen, um von dem eigentlichen Schuldigen abzulenken. Der eigentliche Schuldige ist das Eurosystem und die Euro-Währung. Warum macht es Bild? Weil Kai Diekmann Chefredakteur ist. Warum handelt Kai Diekmann so? Weil Helmut Kohl sein Trauzeuge ist. Und warum spielt Helmut Kohl da eine Rolle? Weil Kohl der Erfinder des Euro ist. Also so hat er zum Beispiel die Grundmotive der Griechenland- und Euro-Krise interpretiert.
Jetzt nehmen wir nochmal drei, Sie müssen vielleicht ein bisschen kürzer in den Antworten sein, sonst kriegen wir die Frage nicht mehr. Fangen Sie an und Sie, ja.
Was mich wundert, Sie erwähnen ja gar nicht, dass in der Bild-Zeitung Tag für Tag
eine nackte Frau ist, die Brüste von einer nackten Frau, jetzt nicht an der ersten Stelle, an der ersten Seite, sondern an der dritten Seite. Und was mir auffällt, ist auch unglaublich viel Berichte über Sex. Endlos. Haben Sie das überhaupt mal analysiert, was die für ein Frauenbild haben, das was Sex in meinem Leben eine Rolle spielen soll und so weiter?
Sie? So, der Springer-Konzern ist ja als Ganzes hoch profitabel und ja, also eine der Säulen, der wichtigen Säulen scheint ja wohl die Bild-Zeitung zu sein. Ich höre halt eben auch, dass die online sehr erfolgreich sind. Also ich hätte mal gerne gewusst, wie die anderen Quellen aussieht, also worauf der Erfolg, der materielle Erfolg des Springer-Konzerns doch zu finden ist. Mhm. Also er unterscheidet sich ja da halt eben von den anderen Zeitungsverlagshäusern ganz erheblich. Das ist schon bemerkenswert.
Mich hätte noch interessiert, was Ihre Prognosen sind in den beiden angesprochenen Komplexen, also einmal diese Benzinkanisterfunktion, das wäre das Inhaltliche, und das andere wäre das Wirtschaftliche. Also beide Themen. Wie wirkt sich die Bild in inhaltlich, also auch in diesem ja, langfristig erschilderten Euroraum verhalten, Ihrer Ansicht nach und Ihrer Kenntnis nach? Und wie meinen Sie, dass in puncto Internet, Krise der Zeitung, sie sich wirtschaftlich verwehren wird?
Gut.
Drei Fragen, drei Antworten.
Es gibt Untersuchungen über das Frauenbild, also wissenschaftliche Untersuchungen. Das könnte ich Ihnen vielleicht einen Hinweis geben, wenn Sie da Interesse dran haben. Wir haben das nicht untersucht. Das war natürlich, früher war das in dem Sinne fast ein Alleinstellungsmerkmal vom Bild. Ich glaube, wenn man jetzt einen Blätterwald anguckt oder Fernsehen schaut, gibt es überall viele nackte Frauen. Also deshalb haben sie auch die nackte Frau von Seite 1 auf Seite 3 transportiert. Ich glaube, das haben die eben verwendet, um Aufmerksamkeit. Sie haben eben auch deutlich, was die Geschlechter anbetrifft, ist sozusagen deutlich mehr Männer, die Bild kaufen, als Frauen. Das war ein klares Kalkül. Die benutzen so etwas, wie sie Vorbehalte gegen andere schüren. Das ist einfach ein Instrument und das hat auch jetzt im großen Teil sozusagen die Schuldigkeit getan, weil es gar nicht mehr so wirkt. Deshalb haben sie es von der 1 runtergenommen, aber wir haben das nicht untersucht. Zu der Wirkung, also warum ist es so profitabel und andere nicht? Ich denke einfach, was wir hier sehr gelernt haben, ist sozusagen Stellenwert von Werbung, von Marketing, das begleitet uns überall. Und Ihre Frage erlaubt mir eben nochmal darauf hinzuweisen, dass eben Bild kein Journalismus ist und das Bild eben mit ganz anderen Mitteln arbeitet, das heißt Mittel der Erregung von Aufmerksamkeit und daraus kommt, glaube ich, schon der Erfolg, also diese Klickraten. Das ist eben auch ein hohes Interesse von Seiten der Wirtschaft, die Werbung betreibt, in Bild reinzugehen oder auf bild.de reinzugehen und dort sozusagen für die Anzeigen zu bezahlen. Also sozusagen der Profit kommt.
Die Online-Bild, also die bild.de, das sind eigentlich das ist die Cash-Kuh, also sonst verdient der Springer-Konzern.
Die haben zahllose Zusatzgeschäfte, ja, eben, völlig. Das kann ich nicht beurteilen, aber über diese beiden, das sind die beiden Produkte, wo sie eben, sag ich mal, vorgeben, das sind journalistische Instrumente. Nein, die haben noch viele Geschäftsfelder, die sie machen im digitalen Bereich, wo es einfach um Spiele geht, um Stellenvermittlung etc. Das haben wir nicht untersucht, das kann ich Ihnen auch nicht beurteilen, also kann ich auch nichts dazu sagen. Nur da lebe ich nur von der Lektüre, dass sie auch in diesem digitalen Bereich eigentlich eher ziemlich erfolgreich sind und systematisch draufsetzen. Und was die Zukunft anbetrifft, ich denke, der Bild und Bild.de stehen sehr gut da. Also es gibt jetzt keine Anhaltspunkte, dass die sozusagen, dass da Gewinne einbrechen als Beispiel, also jetzt rein ökonomisch, betriebswirtschaftlich, weil sie eben auch schon sehr viele Erfahrungen im Internetbereich haben, der ja immer ganz schwierig für Zeitungen zu finanzieren ist, weil man Inhalte nicht verkaufen kann. Und die haben eben über ihre hohe Resonanz kriegen die eben Bannerwerbung. Ne? Und die wird aber wirklich nochmal eben nicht mit journalistischen Mitteln, ich glaube schon allein die Auflagen zeigen das. Ne? Es ist ja die Frage, warum haben journalistische Produkte aus dem Springer-Konzern wie Welt und Hamburger Abendblatt jedes Mal nur 200.000 Auflage und Bild hat 2,7. Das lässt sich nicht erklären, das kann ich mit journalistischen Mitteln nicht erreichen, sondern mit also wirklich mit aggressivem Auftreten, auch mit Spielen, mit Preisausschreiben, das Sport, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist sehr gut, danke für den Hinweis, es gibt das Argument, wenn wir in Deutschland die Situation hätten wie in Italien oder Spanien, wo es eben täglich eine Sporttageszeitung gibt, würde Bild ganz anders dastehen, das heißt Bild übernimmt auch diese Rolle. Unsere These ist auch, wenn Sie schauen, Bild macht jeden Tag eine halbe Seite Ratgeber für den Alltag. Das ist eine ganz wichtige Funktion, warum Leute reingreifen. Sport, Ratgeber, Unterhaltung und ich glaube eben nicht die Politik. Also wir wollten von Dietmann ja wissen, wer guckt denn überhaupt die Seite 2 an, wo diese ganzen Kampagnen stehen. Das ist mit Sicherheit eine der schlechtgelesensten Seiten von Bild.
Sie und die hinten waren auch noch lauter hier. Nein, nee, die haben schon mal. Sie und dann waren die Siegers und hat sich erledigt, okay.
Ich habe eigentlich keine Frage, nur eine Feststellung. Mich wundert eigentlich, wer alles von Bildzeitung Reklame macht im Fernsehen, wo ich eigentlich von ausgehe, dass das keine Bildzeitungsleser sind. Und die vorgeben, dass man eigentlich nur richtig informiert ist, wenn man Bildzeitung liest.
Ach ja, die Prominenten.
Das verwundert mich auch.
Mhm. Also, Alice Schwarzer zum Beispiel.
Also es war der Hinweis einfach, dass viele Prominente für Bild werben in Imagekampagnen, ne? Als Beispiel. Also ich denke, das ist ein absolut wichtiger Punkt. Und ich hatte vorhin gesagt, Bild ist nicht mehr Außenseiter, sondern in der Mitte der Mediengesellschaft angekommen. Und dazu zählen ganz entscheidend, dass es inzwischen fast keinen Prominenten mehr gibt, der nicht für Bild öffentlich auftritt. Also das darf man nicht unterschätzen. Diese Leute verleihen diesen Mechanismen, über die wir geredet haben, die weihen und bringen überhaupt die Wirkung, steigern die Wirkung. Weil natürlich sagen Leute, wenn Uwe Seeler und wenn Herr Udo Lindenberg und Herr Zetsche, der Vorstandsvorsitzende von Daimler und wer auch und Sido und wer auch immer, also wenn viele Prominente aus wirklich Sport, Kultur, Politik und Wirtschaft sich sozusagen da vereinnahmen lassen und für Bild auftreten, dann wird daraus, das ist zum Beispiel ein absolut entscheidender Punkt, dann wird daraus Reputation und in unserer Gesellschaft ist Reputation fast gleichzusetzen mit Einfluss und Macht. Warum das so ist? Also das ist wirklich eine spannende Frage. Klar, es gibt den, die wollen die Publizität, man ist in einer hohen Auflage drin, das heißt, es ist die Eitelkeit von einzelnen Personen. Dann glaube ich mit Sicherheit, dass es auch die sanften Hinweise von Bild gibt, mach doch vielleicht bei uns mit, weil sozusagen es ist ja Zuckerbrot und Peitsche, weil Bild ja immer, wenn ich ablehne, ich muss ja gar nicht gegen Bild sein, aber wenn ich ablehne, weiß ich nicht, ob Bild das irgendwann mal etwas gegen mich macht. Weil ein entscheidender Machtfaktor von Bild ist, wir würden es so zusammenfassen, es gibt keinen halbwegs prominenten und bedeutenden Menschen in Deutschland, der sich sicher sein kann, dass Bild nicht völlig unberechenbar morgen, übermorgen, im halben Jahr gegen ihn zuschlägt. Und es gibt ja auch so Prangerfunktionen. Ich weiß nicht, ob Sie bei Bild auf der Seite 1 unten, da gibt es Gewinner und Verlierer des Tages. Wir kennen Geschichten, was Mitarbeiter von Politikern alles tun und tun müssen, damit ihr Chef von der Verliererspalte wegkommt. Das heißt, es ist auch so, dass natürlich der, wenn die dann großzügig sagen, ja, wir nehmen einen anderen, dann ist es natürlich begleitet mit dem Hinweis, aber jetzt haben wir was gut. Das heißt, sie kriegen Exklusivinformationen oder wie auch immer, so wird, also zum Beispiel die Scheidung, ein Kommunikationsberater hat uns eine Geschichte erzählt, wo ich nicht so sehr ins Detail gehen möchte, bei der Telekom. Wie zum Beispiel organisiert worden ist, als der Vorstandsvorsitzende der Telekom sich hat scheiden lassen. Von seiner Frau, dieselbe Geschichte wie bei Wulff. Es ist genau dasselbe abgelaufen wie bei Wulff. Das heißt, es wurde Bild versprochen, dass sie alles exklusiv kriegen, weil was hätte Bild machen können, wenn sie es nicht exklusiv bekommen hätten? Da wären sie wie eine nicht verteute Schiffskanone gewesen auf hoher See. Die hätten ja eine Kampagne machen können, der Vorstandsvorsitzende der Telekom hat in schwierigsten ökonomischen Lagen nichts Besseres zu tun, als sich scheiden zu lassen und mit einer Talkshow-Meisterin Masterin wie der Illner zusammenzugehen. Haben sie natürlich nicht gemacht, weil das vorher mit denen verhandelt worden ist, etc. Von solchen Geschichten gibt es viele, die sind auch bekannt bei Wulff, da ist es genauso abgelaufen, es läuft auch bei anderen ab. Das heißt, Bild hat zumindest, insbesondere wenn es um einzelne Personen geht, ein Zerstörungspotenzial, das weiß jeder. Und ob sie es dann anwenden oder nicht, ist was anderes. Ich meine, diese Aktion demonstriert jedem, der was zu sagen hat in Deutschland, wir können auch anders. Das ist eine ungeheure logistische Leistung zu sagen, ich dringe in jeden Briefkasten dieser Republik ein und ich muss mich als Bürger dagegen wehren, um das zu verhindern. Jetzt überlegen Sie mal, die hätten einfach entschieden, dass sie mit so einem Aufwand mal eine Bleigriechen-Kampagne machen. Das meinte ich vorhin mit Benzinkanister. Das heißt, es ist das einzige Medium in Deutschland, das tatsächlich im Wortsinne auch kampagnenfähig ist. Und zwar mehr als jedes Unternehmen und mehr als jede Partei.
Spontan dazu noch eine Wortmeldung und an der Hand zu ihr.
Ja, eine Frage weiter dazu auf den Benzinkanister. Sie sagten eben, früher wären da Kriege mit vorbereitet worden. Das mal weitergesponnen, also wenn wir das manchmal so sehen, es gibt ja doch manchmal erstaunliche Rechtsströmungen in Europa auch. Ich wollte das nicht hoffen, aber würden Sie denken, wenn sich sowas in Deutschland nochmal aufweilen würde, dass die Bildzeit sich, weil sie irgendwelche wirtschaftlichen Vorteile sieht, da auf die Welle setzen würde, auf so eine faschistische Strömung? Oder würden Sie sagen, da ist selbst die Grenze der Bildzeit erreicht?
Können Sie es
überhaupt einschätzen?
Ich kann es. Das ist alles sehr spekulativ. Ich würde einfach meinen Satz rausziehen, Sie würden es im Zweifel zeitweise machen, wenn Sie sich was davon versprechen, und zwar ökonomisch und nicht politisch. Der zweite Punkt, wir haben keine solche Partei und es gibt die These, die kann man begründen, aber nicht belegen, es gibt die These, wir haben unter anderem keine solche Partei. Es hängt zusammen mit unserer Geschichte. Also mit dem Holocaust, dass es einfach immer noch bis heute sozusagen eine Schamgrenze gibt, dass eben Leute sowas nicht machen. Aber es gibt eben auch zusätzlich die These, dass eben da flankierend sozusagen Bild hilft, weil Bild immer wieder diese Themen aufgreift. Denken Sie an Sarrazin, die Debatte, ja, wo man natürlich in beide Richtungen denken kann. Man kann sagen, okay, das ist verwerflich. Es gibt aber eben auch die begründete These, dass man sagt, weil es Bild gibt, haben wir keine solche Partei. Weil Bild immer wieder für die Triebabfuhr bei solchen Themen sorgt. Also wenn man es jetzt mal, ja, buchstäblich, sie machen es zum Thema. Es ist aber dann am Schluss ergebnislos, weil es mündet im Zweifel in höhere Auflage, aber es mündet ja nicht in eine politische Organisation. Und eines kann ich Ihnen versprechen, wenn irgendwelche Leute sich zusammenschließen, wie Herr Henkel oder Herr Merz oder wer auch immer, um sozusagen eine rechte Partei aufzumachen, die letzte, die das unterstützen wird, wird Bild sein. bei Bild will unbedingt eines erreichen. Sie haben es jetzt endlich geschafft, in der Mitte dieser Gesellschaft zu sein und damit ein machtpolitischer Player zu sein, in dem niemand mehr herum kann, der faktisch keine Gegenmacht mehr hat. Früher gab es ja noch das Gegenspiel Bild und dann gab es sozusagen die linksliberale Medien aus Hamburg. Die haben ja alle beigedreht. Es gibt ja keine Bildkritiker mehr, abgesehen von Wallraff. Sie finden ja im Bild, in Spiegel oder Stern ja fast nie richtige Gegenpositionen, wie man es früher hatte. Da war ja sowas wie eine Polarisierung. Das heißt, es gab eine Macht, aber es gab auch eine Gegenmacht. Die gibt es gar nicht mehr. Und Bild würde, wenn die so eine rechtspopulistische oder gar, wie Sie gesagt haben, faschistisch sowieso, aber wenn man jetzt mal einfach sagt, eine rechtspopulistische Partei, wenn die unterstützen würden, dann würden sie sich von heute auf morgen wieder aus der Mitte der Gesellschaft rauskatapultieren. Das werden die nie machen. Nie.
Spannende These. Kann sehen.
Ja, ich habe auch noch mal eine Frage in Bezug auf diesen Konzern Springer. Ich meine, der objektive Faktor von dem die wir schon besprochen haben, der ist ja nun ein Wirtschaftsunternehmen, das weit über Bild rausgeht. Und ich frage mich, welche Strategien eigentlich der Konzern als Ganzer verfolgt. Also nicht jetzt einfach Bild, das ist ja eine Waffe, wenn ich den Konzern als so eine Art Armee betrachte, ja, ist Bild eine spezielle Waffe.
Aber die gewichtige.
Sicher die wichtigste in Bezug auf die Massen ist die Beeinflussung. Aber in Bezug auf die Beeinflussung der Intellektuellen, der Leute, die im Establishment sind, sind bestimmt andere Bildprodukte wichtiger, vermute ich mal.
Springer-Produkte.
Die lesen zwar die Bild, um zu wissen, wie das Volk denkt, aber ich glaube nicht, dass sie selber so denken. Die haben ja auch noch andere Ideen und so tun sie die nicht wie Bild. Uns alle zu machen versucht. Also ich glaube, das wäre die Frage, was hat dieser Konzern für eine Strategie? Das ist ja ein breites Eigentumssystem und vielleicht sollten wir da noch ein paar Worte zu sagen, weil ich glaube, das muss man dazu wissen, um zu wissen, dass Bild eben nicht einfach eine Bildzeitung ist, sondern ein Teil eines riesigen Systems, das Einfluss nimmt in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen und nicht nur auf die Massen, auf die Miete, sondern auch möglicherweise auf Wirtschaftsunternehmensführung etc. Ein kleiner Zusatz, den ich noch dazu sagen will, weil Sie vorhin gesagt haben, die haben ein vorgefasstes Konzept und wollen dann von den Leuten, die sie befragen und interviewen, eigentlich nur noch die Bestätigung haben. Da kann ich Ihnen sagen, als jahrelanger Vorsitzender von Business Crime Control, das gilt nicht nur für Bild. Das habe ich bei vielen, vielen Zeitungen, die bei mir anriefen, sofort gespürt, dass sie eigentlich von mir eine andere Sache hören wollen. Ja, und wenn ich das nicht bestätigt habe, was da schon vorgedacht war, kam die Sache nicht. Das heißt also, hier haben wir es mit einem Problem zu tun, das nicht nur Bild betrifft.
Ja, das gilt aber auch für teilweise für sogenannte kritische Fernsehmagazine, Frontale 21, die machen da auch ganz, ganz miese Sachen. Die einen recht guten Ruf haben, also die da ganz üblen Journalismus machen.
Kannst du Springer nicht viel sagen? Ich würde einfach, weil das haben wir nicht untersucht, ich habe mich nicht intensiv damit beschäftigt, ich würde nur die These wagen, es hat natürlich bei dem Konzern auch zu einer Entideologisierung geführt. Das liegt aber auch daran, die ganze Gesellschaft, wir haben nicht mehr die Blocksituation und so weiter und so fort. Und ansonsten würde ich aber jetzt nichts erkennen, wo ich das Gefühl habe, bei Bild sozusagen, was die Meinungsmache anbetrifft, sage ich jetzt mal, ja mit Abstand das stärkste Instrument ist. Mir würde jetzt nicht noch andere Dinge einfallen, wo die mehr oder anders als andere Unternehmen dieser Größenordnung Einfluss ausüben. Also jedes Unternehmen, die Konzerne wie Daimler und andere sowieso, das heißt, es gibt viele Versuche der Einflussnahme. Da würde mir keine Spezialität von Springer jetzt nochmal einfallen, aber dazu
mir sofort kann ich nicht, kann ich nicht eingefallen. Ne? Da hast du wahrscheinlich auch dran gedacht. Es gibt viele, viele Untersuchungen über den Einfluss oder die Krake Bertelsmann. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das was, ich weiß es auch nicht, ob das was Springer ähnlich
ist. Also da ist aber, da würde ich sagen, ist ja die Bertelsmann Stiftung vermutlich bei der Einflussnahme auf Eliten, also was Hochschulpolitik, was auch
Politik,
kommunale Finanzpolitik oder andere Dinge anbetrifft, Private Partnership.
Könnten Sie vielleicht wenigstens sagen, was war denn das Interesse der Böckler Stiftung, dieses Projekt so zu fördern, nicht mal den Springer-Konzern als Ganzen zu untersuchen. Das hätte aus meiner Sicht näher gewesen, so ein Projekt mal zu fördern.
Also das lag als erstes daran, dass ich zum Beispiel und mein Kollege, glaube ich, auch kein Interesse daran hatten, einfach einen Springer-Konzern zu untersuchen. Das ist der erste Punkt. Und dann kann ich durch Ihre Frage einfach nur feststellen, vielleicht haben wir uns zu wenig Gedanken gemacht. Ich hatte zu Beginn versucht, zu erläutern, wie es sich einfach auch ein bisschen so entwickelt hat. Ne? Wir hatten die Untersuchung über Finanzmarktberichterstattung in Qualitätsmedien. Und dann hat die Stiftung in sich schlüssig für uns gesagt, untersuch doch mal, wie das jetzt läuft mit Bild. Und die zweite Bilduntersuchung, die haben wir in der Tat aus einem ganz bestimmten Grund gemacht, weil wir ja in der ersten festgestellt haben, Bild ist eigentlich kein Journalismus. Und als wir dann über die Jahreswende festgestellt haben, Bild ist der Hort des investigativen Journalismus und wird auch noch ausgezeichnet, haben wir gesagt, entweder liegen wir völlig falsch, oder vielleicht doch richtig, aber um das herauszufinden, müssen wir jetzt die Wulff-Berichterstattung untersuchen. Also so hat das eine ein bisschen das andere ergeben, aber ich kann das gerne an die Otto-Brenner-Stiftung weitergeben.
Ich habe Ihnen versprochen, wollte das eben schnell korrigieren. Denn Brenner hätte ja eigentlich mein Interesse, welche Rolle eigentlich die Gewerkschaften im Rahmen dieser Meinungsmache bilden. Das wäre für mich viel interessanter gewesen als diese Mechanismen, die man ja schon in den 70er, 80er Jahren diskutiert hat.
Also ich will nur zu dem Punkt sagen, ich reklamiere für die beiden Studien, dass wir zumindest die Debatte versucht haben zu belegen, dass eben Bild kein Journalismus ist. Das heißt, es ist eine Weitung der Debatte, die es bisher nicht gegeben hat. Und dann sage ich Ihnen noch was zu den Gewerkschaften hinzu, ohne das vertiefen zu wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, die Öffentlichkeitsarbeiter der Gewerkschaften sind über diese Untersuchungen alles andere als erfreut. Weil die natürlich genauso wie alle anderen täglich mit Bild zusammenarbeiten.
Das war ein schöner Satz. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe jedenfalls viel gelernt durch die Untersuchung.
Dankeschön.
So, und jetzt alle auch zum Mai um 15 Uhr in die Menschenkette.